Wer redet, ist nicht tot.
Thomas Wiegold ist mein Gast. Er ist Journalist, unter anderem veröffentlicht er regelmäßig in seinem Blog Augen geradeaus und ist Teil des Podcasts Sicherheitshalber. Thomas arbeitet zur Bundeswehr, zum Militär im Allgemeinen, zur Verteidigungs- und zur Sicherheitspolitik und ich freue mich, ihn endlich mal zu Gast zu haben. Hallo Thomas.
Ja, hallo.
Man guckt ja immer vorher so, mit wem rede ich denn eigentlich, so Wikipedia auf und sowas. Ne? Da habe ich gelesen, dass du selbst gar nicht beim Bund warst, sondern Zivildienst gemacht hast.
Ja.
Auf welchem Weg bist du denn dann doch noch irgendwann zur Truppe gekommen?
Also zum einen, ich bin anerkannter Kriegsdienstverweigerer.
Wer ist das nicht in diesem Gespräch?
Ja. Gut, ich muss dazu sagen, meine Verweigerung formal fand statt 1983. Das waren noch etwas andere Zeiten, also es gab auch noch eine Prüfungskommission, wo man richtig darlegen musste, warum also nicht wie später Postkarte, nee, ich komme nicht, sondern richtig mit Kommissionsgespräch.
Ich war genau dazwischen. Diese Kommissionen waren gerade weg, als ich verweigert habe damals.
Ah, ja.
Ende der 80er war das.
Ja. Und ich habe dafür sehr persönliche Gründe. Das ist auch interessanterweise in der Truppe, mit der ich viel zu tun habe, inzwischen eigentlich weitgehend akzeptiert. Ich habe ja auch Zivildienst gemacht, wie du schon gesagt hast. Also ich habe durchaus meinen Dienst für dieses Land geleistet, nur eben nicht an der Waffe.
Ja, aber du konntest dich bei jedem zivilen Arzt krank schreiben lassen und hast hinterher mehr Abfindung gekriegt, ne?
Wieso habe ich hinterher mehr Abfindung?
Hast du nicht? Wir haben damals mehr gekriegt als die Wehrpflicht.
Ich wüsste nicht, dafür war meine Dienstzeit länger als die von Wehrpflicht.
Ja, das stimmt.
Also an die Abfindung, entweder habe ich es verdrängt oder es gab es hier nicht. Ich weiß, das ist jetzt 40 Jahre her.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr. So, ja, wie bin ich dann dazu gekommen? Also ich bin seit 1981 Journalist und habe die ersten 18 Jahre meines Berufslebens für Nachrichtenagenturen gearbeitet, mit der Unterbrechung durch den Zivildienst, wie gesagt. Und 1993 gab es den ersten bewaffneten Auslandseinsatz der Bundeswehr. Die Älteren erinnern sich, damals ging die Bundeswehr nach Somalia, wo eine Hungersnot herrschte. Es gab ja damals zum ersten Mal wirklich den sogenannten CNN-Effekt. Also CNN als der große beherrschende Nachrichtensender, lange vor Social Media, muss man ja immer dazu sagen. Und die Bilder von dieser Hungersnot in Somalia, die beeinflussten das politische Geschehen weltweit. Und es gab.
Das waren
dann
diese Bilder mit den Kindern, um die Fliegen schwirrten und
genau diese Dinge. Und da gab es dann von der UNO den Beschluss, wir schicken eine Blauhelmtruppe nach Somalia, die durchaus robust dafür sorgen soll, dass Hilfslieferungen durchkommen können und eben nicht von bewaffneten Clans abgegriffen werden. Also das Hauptproblem war nicht die Hilfslieferung an sich, sondern dass sie nicht da ankamen, wo sie sollten. Weil wenn so ein Konvoi durch Somalia fuhr, wurde er von Clans überfallen, ausgeraubt und das Zeug endete dann irgendwo, wo die Clans sagten, dass es enden sollte und eben nicht bei den Hilfsbedürftigen. Ob das Ganze dann so funktioniert hat, kann man Jahrzehnte später durchaus kritisch betrachten, auch wie alle UN-Missionen, was sie eigentlich erreicht haben. Gut, aber das war damals die Einschätzung. Und die Bundeswehr, das war ja noch vor den Kriegen in Jugoslawien, die Bundeswehr hat beschlossen oder die Bundesregierung damals hat beschlossen, wir beteiligen uns an dieser Blauhelm-Mission. Und es war die erste bewaffnete Mission der Bundeswehr. Es gab vorher schon Hilfsmissionen, zum Beispiel Hubschrauber in Erdbebengebieten. Es gab im Jahr davor ein Krankenhaus in Kambodscha, das von Bundeswehrsanitätern aufgebaut und betrieben wurde. Da ist auch ein deutscher Soldat ums Leben gekommen, aber nicht bei Kampfhandlungen, sondern als Opfer eines Raubüberfalls. Kurz und klein, 1993 der erste bewaffnete Auslandseinsatz. Und ich war damals bei Associated Press, der amerikanischen Nachrichtenagentur, die damals noch einen deutschen Dienst hatte. Und bei AP war die Einschätzung, naja, wir covern diese Mission, diese UNO-Mission ohnehin, haben ein Büro in Mogadischu, in der Hauptstadt von Somalia, mit amerikanischen Reportern. Und die können das ja alles sozusagen mit betrachten und für den deutschen Markt mit berichten. Da habe ich sehr engagiert dagegen argumentiert, weil ich sagte, es ist für Nachkriegsdeutschland eine Zäsur. Es ändert sich etwas in der deutschen Haltung. Und da kann man nicht sagen, ein amerikanischer Journalist, für den sind die Deutschen Nation Nummer 17. Und ob nun die Pakistanis kommen oder die Marokkaner oder die Deutschen, das ist für die Wumpe. Das muss jemand mit einer deutschen Perspektive betrachten. Und das habe ich so erfolgreich vertreten, die Haltung, dass ich 2 Wochen später in der Dusche stand. Und dann in Belletwane als die erste deutsche Maschine einschwebte. Ja, und seitdem bin ich irgendwie an diesem Thema hängen geblieben.
Wie ist denn deine grundsätzliche Haltung eigentlich zum
Thema? Meine grundsätzliche Haltung ist schon, im Grundgesetz steht der schöne Satz, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Und Streitkräfte sind ein Instrument auch eines demokratischen Staates. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, Streitkräfte, Bundeswehr, alles großer Mist, sondern ich sage im Gegenteil, nein, sie sind nötig. Man muss sehr engagiert begucken und darüber streiten, wie sie ausgestaltet sind, wie sie aufgestellt sind, was sie tun sollen, was sie tun können. Aber man braucht sie.
Du hast vorhin ein schönes Wort gesagt. Es gibt, wenn man über Militär redet, so allgemein, es gibt immer so Worte, die man nicht so richtig versteht. Das war robust. Also ein robuster Auslandseinsatz. Ja. Wollen wir hoffen, dass da nicht alles auseinanderfällt. Aber das ist nicht gemeint.
Ne? Das ist nicht gemeint. Das
ist ein Kriegseinsatz, oder?
Das ist Kriegseinsatz ist vielleicht eine Nummer zu hoch gegriffen, aber schon ein Kampfeinsatz, vor allem ein Einsatz von Waffen. Der ist da sozusagen mit eingerechnet. Man muss wissen, bei diesen ganzen UNO-Blauhelm-Einsätzen, da gibt es verschiedene Abstufungen. Da gibt es also die reinen Beobachtermissionen, wo wirklich Leute mit einem blauen Helm oder einem blauen Barett eigentlich nur durch die Gegend fahren und gucken, zum Beispiel halten sich Waffenstillstandsparteien an die getroffenen Vereinbarungen. Und wenn sie es nicht tun, dann können die eigentlich nicht mehr machen, als einen Bericht zu schreiben und nach New York zu melden, Partei XY hält sich nicht an das Waffenstillstandsabkommen.
Und diese Leute sind dann auch unbewaffnet?
Das ist unterschiedlich. Sie sind oft unbewaffnet. Sie sind sehr oft inzwischen ohnehin zum Eigenschutz bewaffnet, weil auch diese Minimalvorgabe, es sind nur Beobachter, schließt den Eigenschutz, den Selbstschutz nicht aus. Also wenn die angegriffen werden, dann dürfen die durchaus zurückschießen.
Aber womit? Die werden ja jetzt nicht unbedingt gepanzerte Fahrzeuge und großkalibrige automatische Waffen dabei.
Ja. Nee, großkalibrige automatische Waffen nicht, gepanzerte Fahrzeuge schon, weil gepanzerte Fahrzeuge sind inzwischen der Standard.
Okay, aber also, das sind dann so Landcruiser, verstärkte Landcruiser.
Landcruiser, es sind in der Regel keine militärisch gepanzerten oder geschützten, wie es heißt, Fahrzeuge. Aber das einfach aus dem Grund, wenn die irgendwo in eine brenzlige Situation kommen, sollen sie zumindest halbwegs geschützt sein. Viel problematischer als Schießereien sind Minen inzwischen. Also, dass zumindest rudimentär sichergestellt ist, die fahren irgendwo auf eine Mine und dann ist der Wagen Schrott, aber die Leute überleben. Das ist eigentlich inzwischen der Normalfall. Dann gibt es halt andere Stufen bei diesen Blauhelm-Einsätzen und da ist dann die berühmte Formulierung nach Kapitel 7 der UN-Charta. Da heißt es, dass die durchaus auch das Recht auf den Einsatz von Waffen haben zum Schutz zum Beispiel der Zivilbevölkerung. Und das hat dann eine andere Qualität. Und ein solcher, da redet man dann von einem robusten Einsatz, ein solcher robuster Einsatz war es damals in Somalia.
Der Einsatz in Somalia oder mit dem Einsatz in Somalia, sagtest du, hätte sich die deutsche Haltung geändert. Wie war die deutsche Haltung denn bis 1993? In meiner Wahrnehmung hat Helmut Kohl einfach jeden Konflikt so lange mit Geld beworfen, bis irgendwer anders ihn gelöst hat.
Ja, okay, so kann man es auch sehen. Also es war eigentlich so ziemlich die einhellige Meinung, deutsche Streitkräfte sind dazu da, Deutschland zu verteidigen. Und das war damals halt an der innerdeutschen Grenze. Punkt. Überlegungen, die später unter dem Begriff Out of Area bekannt wurden. Also dass deutsche Streitkräfte außerhalb des NATO-Gebiets tätig werden, die wurden seit dieser Zeit halt schrittweise eingeführt. Ein paar Jahre später, Ende der 90er, wurde das ja ganz offensichtlich auf dem Balkan. Da war zunächst die politische Einschätzung, und zwar quer durch alle Parteien, wo im Zweiten Weltkrieg mal deutsche Soldaten unterwegs waren, da gehen keine deutschen Soldaten mehr hin jetzt, in diesen neuen Zeiten. Dann kamen die Kriege im ehemaligen Jugoslawien und damit änderte sich die Haltung ganz langsam. Zunächst gab es da nur einen Unterstützungsverband und dann gab es die Geschichte mit Sarajevo, mit der Belagerung, mit Bosnien. Also all diese Abspaltungsgeschichten oder die Auflösungsgeschichten des ehemaligen Jugoslawiens. Und das kulminierte dann 1999 in dem, was heute immer der Kosovo-Krieg heißt. Es war ein Krieg der NATO gegen Serbien, an dem auch die Bundeswehr beteiligt war. Also es ist jetzt ziemlich genau 25 Jahre her, dass die NATO die ersten Luftangriffe auf Armeestellungen in Serbien flog. Nicht nur in der Hauptstadt Belgrad, sondern auch an vielen anderen Stellen im Land. Die Bundeswehr war daran beteiligt mit Kampfjets, die starteten in Italien, in Piacenza. Und die Tornado-Kampfjets der Luftwaffe hatten damals die Aufgabe, gezielt Flugabwehrstellungen anzugreifen. Also nicht irgendein militärisches Ziel zu bombardieren in dem Sinne, sondern diese Flugabwehrstellungen und vor allem das Radar wegzuschießen sozusagen. Da der schöne Fachbegriff ist Suppression of Enemy Air Defense, SEAD. Und die Tornados hatten, haben sie immer noch, Anti-Radiation Missiles. Das heißt, wenn da irgendwo ein Flugabwehrradar, Flugabwehrstellung das Radar anmacht, dann gibt es ein Signal von diesem Radar, das wird aufgefasst und auf dieses Signal wird die Rakete gelenkt. Die haben deutlich über 200 dieser Raketen verschossen in diesem Krieg. Die Zahlen schwanken ein bisschen. Die offizielle Zahl ist, glaube ich, 230, die inoffizielle Zahl 250. Also Deutschland war da durchaus Kriegsbeteiligter. Das Ganze,
wie viele von diesen Radarstellungen haben Sie mit diesen 250 Raketen tatsächlich ausgeschaltet?
Also da kenne ich keine exakte Zahl.
Okay.
Das ist auch schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob es diese exakte Zahl überhaupt gibt. Dann gab es wenig später im Juni 1999 den Einmarsch der NATO ins Kosovo. Also man muss für die jüngeren ZuhörerInnen vielleicht erläutern, es ist so lange her. Und der Hintergrund war, Kosovo war damals eine Provinz Serbiens, mehrheitlich von ethnischen Albanern bewohnt. Und die Wahrnehmung oder die Einschätzung des Westens war, da findet ein Völkermord statt. Den gilt es zu verhindern. Zunächst mit diesem Luftkrieg und dann ab Juni mit dem Einmarsch auch gepanzerter Verbände ins Kosovo, weil da waren die Deutschen auch ziemlich vorne mit dabei. Also die Deutschen waren mit ihren Leopardpanzern so ziemlich die Speerspitze des Einmarschs von Süden her. Da gab es auch berühmte Videos, ich weiß nicht, ob du sowas dann verlinkst in den Shownotes, mit dem damaligen Brigadegeneral Harf, der da unten der kommandierende General war und der an einem Grenzposten der serbischen Armee steht, die also mit ihm diskutieren wollen, was jetzt los ist und dass die Deutschen doch oder NATO da nicht reinfahren darf. Und dann sagt er, sie haben noch 30 Minuten Zeit. Dann marschieren wir ein.
Wow.
Und dann setzen die Serben die Debatte fort. Und dann sagt Harf, jetzt haben sie noch 28 Minuten. Also das war schon robust.
Robust, im Wortsinne. Verstehe.
Ja. Und da sind dann reingegangen. Zwei Dinge muss man dazu wissen. Auch wenn das jetzt 25 Jahre anhält, die Mission der NATO im Kosovo gibt es bis heute. Und bis heute sind dort deutsche Soldaten stationiert. In den nächsten Tagen wird das sogar nochmal aufgestockt. Also in den letzten Jahren war es immer nur Stabspersonal. Jetzt kommt eine zusätzliche Kompanie dazu, weil sich auch die Auseinandersetzung zwischen ethnischen Serben im Norden des Kosovo und der Regierung in Pristina wieder zuspitzen. Jetzt kann man lange drüber reden, aber dann müsste man mit Balkanleuten, bei Balkanexperten reden, inwieweit Serbien dabei eine Rolle spielt, das anheizt. Also das ist auch nach einem Vierteljahrhundert noch längst kein befriedeter Konflikt. Und der zweite Punkt, und das wird für heute interessant, die NATO hat damals ja von sich aus agiert. Da gab es damals den schönen Begriff der Selbstmandatierung. Also die NATO hat gesagt, da passiert ein Völkermord und wir gehen da jetzt rein. Es gab keinen UN-Sicherheitsratsbeschluss dazu. Damals schon, inzwischen ist es natürlich noch viel extremer, aber damals schon war es so, dass die Vetomächte im UN-Sicherheitsrat so etwas natürlich blockieren konnten. Und damals Russland als Verbündeter der Serben, wie eigentlich auch heute noch, hat halt verhindert, dass es zu einem solchen UN-Beschluss kam. Dass die NATO einen solchen Krieg begonnen hat, ohne UN-Sicherheitsratsbeschluss und ohne dieses Backing der Weltgemeinschaft, ist für Russland bis heute der Beleg dafür, dass die kriegführende NATO ja eben auch selber sich nicht ans Völkerrecht hält und dann bitte damit aufhören soll, Russland vorzuwerfen, dass die irgendwas Völkerrechtswidriges tun würden.
Wie berechtigt ist dieser Vorwurf?
Das kommt jetzt immer drauf an, wen du fragst.
Ich frage dich.
Ja, also der Punkt ist natürlich, die NATO hat sich damit rechtlich angreifbar gemacht, mit dem, was sie damals gemacht hat. Sie hat damit und was 2011 dann in Libyen passiert ist, da gab es eine ähnliche Konstellation. Also sie hat sich rechtlich angreifbar gemacht, hat damit ein Problem einer politischen Debatte und das hat das Verhältnis zu Russland ja eigentlich bis heute belastet. Man kann natürlich sagen, wenn es darum geht, einen Völkermord zu verhindern, scheint mir das durchaus gerechtfertigt.
Was aber auch im Zweifel zwar ein Argument ist, dass Putin sich einfach aus dem Hintern ziehen kann und sagen, naja, die Ukraine, ja, die macht ja da, ja, in Donbass einen Völkermord.
Deswegen sage ich ja, was die NATO damals gemacht hat, ist aus russischer Sicht dann die Rechtfertigung dafür zu sagen, Leute, ihr verhaltet doch euch doch auch nicht völkerrechtskonform und nicht anständig. Deswegen regt euch mal nicht so auf, wenn wir das auch machen.
Also wir hatten bis 1993 eine Bundeswehr, die zur Verteidigung der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland da war. Ab 93 Out-of-Area-Bundeswehr im Rahmen von solchen NATO-Missionen oder UN-Missionen.
Was übrigens, das muss man jetzt auch noch dazu sagen, interessante deutsche Rechtsgeschichte geschrieben hat, weil es gab ein bisschen später, aber ungefähr zeitgleich, neben diesem Somalia-Einsatz die Beteiligung der Marine mit Überwachungsflugzeugen in der Adria. Da ging es dann um die Jugoslawienkriege, Operation Sharp Guard. Da flogen also deutsche Seefernaufklärer immer die Adria rauf und runter und guckten, gibt's eventuell irgendwelche Waffen, die nach Jugoslawien geliefert werden. Und gegen diese Einsätze wurde vor dem Verfassungsgericht geklagt. Interessanterweise damals von der SPD in der Opposition, das ist nicht so überraschend, aber auch von der FDP, die damals in der Regierung war.
Das
war ein bisschen überraschend. Ja.
Wie haben die das denn begründet?
Ja, so nach dem Motto, ja, machen wir, aber muss doch mal überprüft werden, ob das mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und das Grundgesetz hat im Grunde genommen zwei einschlägige Bestimmungen. Zum einen das, was ich ganz am Anfang genannt habe, Paragraph 87a. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. So, dann kann man natürlich hingehen und sagen, ja, zur Verteidigung. Aber irgendwo in Somalia oder sonst wo in der Welt Soldaten hinzuschicken oder auch nur auf dem Balkan, das hat ja mit Verteidigung nichts zu tun.
Ich dachte, das wird auch im Hindukusch verteidigt, die Sicherheit.
Das kam später, kommen wir vielleicht auch noch drauf. Ja. Es gibt aber auch den Grundgesetz Artikel 24. Da steht drin, der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens und so weiter einem System kollektiver Verteidigung anschließen. So, und die Berufung auf dieses System kollektiver Verteidigung, das kann die NATO sein, das können die Vereinten Nationen sein, nach neuerer oder gar nicht so alter Rechtseinschätzung auch die Europäische Union. Aber diese Berufung auf diesen Grundgesetzartikel ist immer die verfassungsrechtliche Grundlage für alle Auslandseinsätze der Bundeswehr.
Wir haben zwei Haltungen der Bundeswehr oder der Bundesrepublik Deutschland zu ihrer Bundeswehr. Also vor 93, nach 93. Ich habe das Gefühl, dass wir heute eine Bundeswehr haben, die nicht die gleiche Out-of-Area-Bundeswehr ist wie beispielsweise vor 20 Jahren. Wozu ist die Bundeswehr heute da?
Also wir haben seit einigen Jahren und spätestens seit dem 24. Februar 2022 die eigentlich auch gesellschaftliche Einschätzung: Moment, die Streitkräfte haben wir ja nicht, damit sie in Afghanistan oder Mali oder sonst wo irgendwelche Stabilisierungsgeschichten machen, sondern die haben wir primär zur Verteidigung Deutschlands und, was jetzt immer dazugehört in der Argumentation, zur Verteidigung des Bündnisgebiets. Also dieses Umschwenken, offiziell heißt das von internationalen Krisenmissionen auf LVBV, Landesverteidigung und Bündnisverteidigung, wobei dann immer sehr schnell dazu gesagt wird, ja, wir müssen aber auch noch zur internationalen Krisenmission in der Lage sein, also weiterhin die Fähigkeit haben, irgendwohin Leute zu schicken. Allerdings rückt das in den Hintergrund und wir reden jetzt darüber, sind denn die Streitkräfte hinreichend ausgestattet, sind sie fähig, Bündnisverteidigung und am Ende auch Landesverteidigung zu machen. Etwas, was die letzten rund 30 Jahre eigentlich keine große Rolle gespielt hat, denn es galt ja der Spruch, wir sind von Freunden umzingelt. Deswegen wurde ja auch die Bundeswehr kontinuierlich verkleinert über die letzten Jahrzehnte. Ich weiß nicht, ob das den Leuten bewusst ist, in welchem Ausmaß.
Also wie viel haben wir im Moment? 180.000, ne?
181.000 etwa. Zur Zeit also des Mauerfalls gab es im Westen, in der Bundeswehr, rund 500.000 aktive Soldaten. Im Osten rund 250.000 bei der Nationalen Volksarmee. Das heißt, bei Wiedervereinigung etwas über 700.000. Das wurde relativ schnell runtergefahren. Unter anderem sieht der 2+4-Vertrag über die deutsche Einheit, also für die Jüngeren, das war ein Vertrag, den zum einen die beiden damaligen deutschen Staaten, DDR und Bundesrepublik, deswegen zwei, und die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, deswegen 2+4, abgeschlossen haben. Der Vertrag über die Einigung Deutschlands und quasi formal auch die Beendigung des Zweiten Weltkrieges für Deutschland. Und in diesem Vertrag ist unter anderem festgelegt, dass die Truppenstärke der aktiven Soldaten, Soldatinnen waren damals noch nicht so das Thema, die Truppenstärke auf 370.000 reduziert wird. Also das war so.
Das ist aber ungefähr doppelt so viel wie 180.000. Ich wollte
es ungefähr doppelt so viel. Ja, ja. Wir sind ja jetzt bei Anfang der 90er.
Okay, wir haben ja ein bisschen.
370.000, dann wurde weiter runtergefahren und dann wurde schrittweise immer weiter runtergefahren. Die letzte große Reduzierungsrunde gab es, ist noch gar nicht so lange her, vor gut 12 Jahren, muss man sagen, unter dem damaligen Verteidigungsminister Thomas de Maizière. Da wurde dann sowas mit um die 200.000 angepeilt und es wurde abgebaut, großflächig. Da gab es dann so Geschichten wie goldenen Handschlag, also dass ältere Soldaten mit einer Abfindung, würde man zivil sagen, in den Ruhestand
gehen. Altersteilzeit.
Ja, nee, eben nicht Altersteilzeit, sondern wirklich, da gab es das Altersband 3 ab 53 Jahre, wo ich dann auch drin gewesen wäre. Deswegen fand ich das immer so lustig. So nach dem Motto, dann ist halt ein Offizier mit 54 oder so nach Hause gegangen und kriegt ja eine Pension. Wurde also drastisch runtergefahren. Es wurden Einheiten aufgelöst, ganze Verbände außer Dienst gestellt. Zu einem wesentlichen Beispiel komme ich gleich noch. Und das führte dazu, dass, weil so ein Prozess ja auch über Jahre dauert, die bislang kleinste Bundeswehr aller Zeiten mit etwas über 160.000, die gab es im Jahr 2016. Also selbst nach dieser Entscheidung von de Maizière, wir bauen ab, hat das dann noch so 4-5 Jahre gedauert, bis sozusagen dieses Abbauziel erreicht war, mehr oder weniger. Und da war man schon wieder am Umsteuern. Weil da hat es ja inzwischen die Besetzung der Krim oder die Annexion der Krim durch Russland gegeben. Also es zeichnete sich schon ab, die sicherheitspolitische Lage ändert sich und wir versuchen mal wieder nach oben zu kommen. Die Wehrpflicht war ja auch ausgesetzt worden 2011. Also das Einsparziel wurde schon erreicht.
Ja, aber zu welchem Preis?
Naja, vor allem an einem Punkt erreicht, wo man sagte, ups, war vielleicht doch nicht so gut. Wir müssen jetzt mal in eine andere Richtung denken. Und seitdem wird versucht, das wieder nach oben zu fahren. Und das dauert auch ewig.
Wenn wir da kurz bleiben bei dem nach oben fahren. Also das Problem scheint mir ja zu sein, dass es überhaupt nicht genug neue Rekruten und Rekrutinnen gibt. Als wir die Wehrpflicht hatten, gab es wenigstens so einen Möglichkeitsraum an neuem Personal für die Bundeswehr. War das eigentlich ein Fehler, die Wehrpflicht abzuschaffen? Also auszusetzen, also, aber faktisch ist sie ja abgeschafft, weil du kannst ja heute überhaupt keine Wehrpflichtigen einziehen, in welche Kasernen, zu welchen Ausbildern.
Genau, ja, genau. Gut, 10 Jahre oder 11 oder 12 Jahre später kann man natürlich sagen, es war ein Fehler. Es war eine Entscheidung aus der damaligen Situation, zum einen sicherheitspolitisch, weil die Wehrpflicht hat zuallererst eine sicherheitspolitische Begründung. Die Wehrpflicht dient dazu, junge Männer, es sind ja so, wie es gesetzlich derzeit geregelt ist, nur Männer, einzuziehen, wenn du die Streitkräfte in einem Kriegsfall deutlich vergrößern musst. Dafür ist die Wehrpflicht eigentlich da. Die Wehrpflicht ist nicht dazu da, zumindest von der politischen und sicherheitspolitischen Grundannahme, dass es der Bundeswehr leichter fällt, Personal zu rekrutieren. Das ist vielleicht ein Nebeneffekt, aber man sollte nicht diesen Nebeneffekt zur Begründung machen. Das ist der eine Punkt. Also es war sicherheitspolitisch damals von Freunden umzingelt, alles wunderbar, brauchen wir nicht. Der weitere Punkt war Geld. Denn zigtausend junge Männer jedes Jahr irgendwo durchzuschleusen, man braucht die Kasernen, man braucht die Ausbilder, man braucht das Material, haben wir auch alles nicht mehr, ist auch alles runtergefahren. Und damit war das damals interessanterweise von der Union, also von einem CSU-Verteidigungsminister durchgesetzt, eine mehr oder weniger logische Begründung, die zwar nach dem Motto Wehrpflicht braucht man immer, wie schrecklich, aber sie fand eine Mehrheit. Und dann kam noch ein weiterer Punkt dazu. Das ist eine, glaube ich, sehr deutsche Debatte, die andere Länder so nicht haben. Das Stichwort Wehrgerechtigkeit. Es war ja damals so, kurz vor Aussetzung der Wehrpflicht, wer verweigert hat, der konnte mit fast 100%iger Sicherheit damit rechnen, dass er eingezogen wird. Weil der Zivildienst hatte Bedarf und hatte Stellen. Wer nicht verweigert hat, hatte eine gute Chance, dass er nicht eingezogen wurde, weil die Bundeswehr gar nicht so viele Leute braucht.
Ja, und so Fußkranke wie mich, ich hätte wahrscheinlich in meinem Leben nicht verweigern müssen, ist mir dann hinterher aufgefallen.
Kann
ja,
gut
ist
sein. Ja. Also, die Chance, dass man dann eingezogen wurde, die sank immer mehr weiter. Und damit war die Argumentation, ja, wir können die Wehrgerechtigkeit nicht sicherstellen und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis jemand nach Karlsruhe geht und sagt, Moment, ich werde eingezogen, mein Nachbar nicht. Das geht nicht, Gleichbehandlung und so weiter, was soll denn das? Also dieser Mix aus Überlegungen hat dazu geführt, das ist insofern bedeutsam, weil wir jetzt diese Debatte ja wieder kriegen. Wir haben jetzt eine Debatte, die läuft über eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht. Wie soll die dann aussehen? Sollten Frauen auch eingezogen werden? Soll es eine allgemeine Dienstpflicht geben? So nach dem Motto kannst du dann aussuchen, Bundeswehr, Feuerwehr, technisches Hilfswerk oder wie auch immer. Also das ist eine politische Debatte, die jetzt läuft, die noch lange nicht ausgestanden ist, wo aber dieser Punkt Wehrgerechtigkeit auch immer mitgedacht werden muss. Und das Interessante ist, wenn man auf die Vorzeigeländer guckt in der NATO, die jetzt immer als, die haben doch die Wehrpflicht sogar wieder eingeführt, nämlich insbesondere die Skandinavier, also die Schweden, die Finnen, die Norweger, die sagen, Wehrgerechtigkeit ist bei uns keine Debatte. Und die Schweden ziehen effektiv von denen, die sie in einem Jahrgang haben, so um die 10%.
Warum ist das bei denen keine Debatte? Also wie können wir es schaffen, unsere Debatte woanders hinzulenken? Zum Beispiel auf Geld. Was an der Stelle vielleicht auch ganz interessant ist. 1991, also zur Wiedervereinigung, war der Verteidigungsetat doppelt so hoch wie heute, gemessen am Bundeshaushalt. Also wir haben fast 4% ausgegeben.
Man kann es auch noch toppen und sagen, in den 80er Jahren war der Verteidigungshaushalt genauso hoch wie der Sozialhaushalt. Heute ist der Sozialhaushalt dreimal so groß wie der Verteidigungshaushalt, so mal ganz grob gesprochen. Das ist einfach eine gesellschaftliche Debatte. Es war ja auch so gewollt. Aber von damals gleich hoch zu heute 1:3.
So, und wie willst du denn unter solchen, jetzt mal von der Politik ganz abgesehen, wie willst du denn unter solchen Bedingungen eine Truppe vergrößern?
Ja, du willst ja nicht auf die damalige Größe bringen.
Naja, aber die 370.000 wären ja vielleicht gar keine schlechte Idee, oder?
Nee, also fangen wir mal klein an. Das aktuelle Ziel, die Zielplanung der Bundeswehr bis zum Ende des Jahrzehnts ist 203.000. Da sind noch so etwa 4.500 Reservistenstellen mit eingerechnet. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt 181.000. Also wir reden über bummelig ein Fehl von 20.000. Das klingt erstmal so viel nicht, aber die Bundeswehr tut sich sehr, sehr schwer, auch nur diese Zahl zu erreichen. Trotz aller Angebote mit Geld und so weiter. Es gibt ja jetzt schon, jetzt müssen wir nochmal ganz grundsätzlich werden, das Personal der Bundeswehr zerfällt ja in drei Teile.
Oh, Strukturfragen, ich freue mich schon drauf. Wie funktioniert die Bundeswehr?
Genau. Es gibt die überwiegende Masse sind sogenannte Zeitsoldaten. Das sind Leute, die gehen also für 4, 8, 12 Jahre zur Bundeswehr. Manchmal, also 4 ist eigentlich inzwischen nicht mehr so, eher 8. 12 ist üblich, kann bis auf 25 Jahre hochgefahren werden.
Sind dann die Hubschrauberpiloten, ne?
Nee.
Das war zu meiner Zeit.
Ach, Moment. Das ist BO-41, was meine ich? Das ist noch eine ganz andere Geschichte.
Okay.
Die Details lassen wir erstmal zurück. Also die meisten gehen für eine begrenzte Zeit zur Bundeswehr und gehen danach ins Zivilleben. Das möchte jede Armee haben, weil damit hat man einen relativ jungen Personalkörper. Ja, also die Leute kommen mit 18 und sind mit 30 dann raus. Und dann sagst du, wunderbar, du willst nämlich nicht den 54-jährigen Maschinengewehrschützen, der übers Feld hoppeln muss. Noch dazu dann, weißt du, so wie ich, ein verfetteter Schreibtischtäter oder sowas. Das muss ja alles nicht sein.
Ja, und du hast ja auch, also wenn du die Leute wirklich nach jeweils 15 Jahren erneuerst sozusagen, ist ja auch, es gibt ja immer diese Gefahr, dass die Armee der Staat im Staate ist.
Ja.
Und wenn du die ständig erneuerst, die Armee, dann senkst du diese Gefahr
hin,
weil du Strukturen automatisch aufgebrochen kriegst.
Das war auch immer ein Argument für die Wehrpflicht, aber das muss man nochmal gesondert betrachten. So, dann hast du einen Teil Berufssoldaten. Das sind Leute, die irgendwann, sind zunächst als Zeitsoldaten eingestellt und irgendwann werden sie zu Berufssoldaten ernannt, also bleiben dann bis zur Pensionierung Soldaten. Und haben dann, oh Gott, das gibt Ärger, wenn ich das sage, aber das ist wie Beamte.
Ich wollte gerade fragen, sind das dann sozusagen Beamte?
Ja. Wir sind sozusagen, aber da werden dir alle erklären, dass das nicht vergleichbar ist. Okay, aber de facto, also die Besoldung ist dann auch angelehnt an die Beamtenstruktur und A13 hier und A13 da, das tut sich dann nicht viel. Also da möchte man natürlich einen vergleichsweise kleinen Teil haben. Dann gibt es die sogenannten freiwillig Wehrdienstleistenden. Das ist ein Konstrukt, de facto sind es Zeitsoldaten, aber mit einer Dienstzeit von maximal 23 Monaten. Weil ab 2 Jahren wären es dann wieder Zeitsoldaten. Und dann gelten wieder andere versorgungsrechtliche Bestimmungen. Also da sind wir dann in den Feinheiten von Soldatenrecht und ähnlichen Bestimmungen. Also das hat alles, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, verwaltungs- und technische und bürokratische Gründe.
Aber gut, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, weil du sagst, ich würde gern Soldat werden, ich gehe da jetzt mal hin und dann hast du halt diese freiwillig Wehrdienst, bist du freiwillig wehrdienstleistend, quasi wie in einer Ausbildung und kannst danach aber immer noch völlig problemlos sagen, das ist doch nichts für mich.
Ne? Ist vielleicht du gar kannst nicht sogar zu Beginn, ich glaube 6 Wochen sind es, sagen, nee, habe ich mir anders vorgestellt, dieses frühe Aufstehen ist nichts für mich, ich gehe wieder.
Gibt es da Zahlen drüber eigentlich, wie viele?
Ja, es gibt Zahlen, also die Abbrecherzahlen waren teilweise relativ hoch. Die gingen teilweise bis zu einem Viertel oder so.
Ja, ist halt alles nicht so wie in den Fernsehserien, die wir uns immer angucken, ne?
Genau, oder die YouTube-Serie. Genau. Wo Leute sagen, oh nee, das habe ich mir überlegt. Ja, das ist das eine, entweder ist nichts für mich oder, das gibt's natürlich auch, jemand möchte einen bestimmten Studienplatz, kriegt er erstmal nicht oder hat eine Wartezeit von 2 Jahren und sagt, naja gut, dann gehe ich halt für ein Jahr zur Bundeswehr. Und dann kriegt er doch noch eine Zusage für einen Studienplatz irgendwo und dann sagt er, danke, war nicht so gemeint. Ich gehe doch lieber studieren. Also das muss man alles mit reinberechnen. Wer sich für nicht länger als ein Jahr verpflichtet zu diesem freiwilligen Wehrdienst, der wird auch nicht in Auslandseinsätze geschickt. Das ist auch so festgelegt. Das ist normalerweise unproblematisch. Ein bisschen schwieriger ist es bei der Marine, weil die ja darauf angewiesen ist, dass so ein Schiff komplett in den Einsatz geht. Also beim Heer kann man sagen, in irgendeiner Kompanie, Müller geht nicht mit, okay, dann müssen wir einen aus der Nachbarkompanie holen. Bei so einem Schiff, wenn da ein paar Leute aus dem Grund rausfallen, noch dazu irgendwelche, die auf irgendeinem Posten sitzen, wo es relativ spezialisiert ist, dann wird es einfach schwierig. Also das sage ich nur, das ist so eine Randbetrachtung. Nein, das Interessante ist allerdings bei dieser ganzen Personalstruktur, es gibt seit einiger Zeit den Trend, dass die Zahl der Zeitsoldaten abnimmt, einfach runtergeht, weniger, und die Zahl der Berufssoldaten zunimmt. Das heißt, da findet eine Verschiebung statt, wo die Gesamtzahl zwar die gleiche bleibt, aber die Struktur sich ungesund verändert. Weil das bedeutet natürlich auch, man hat unterm Strich mehr ältere Leute als neue, jüngere Leute.
Ich habe Freunde in der Polizei, die erzählen, dass, ich glaube, da heißt es sogar auch Rekruten, also die jungen Beamten, die reinkommen, dass die versuchen würden, so schnell wie möglich auf einen Schreibtischjob zu kommen, weil sie da angenehmere Arbeitszeiten und angenehmere Arbeitsbedingungen haben. Ist das ein ähnliches Phänomen, was wir da bei der Bundeswehr sehen?
Nee, nicht unbedingt.
So, wenn ich Berufssoldat bin, da geht es mir besser?
Das gibt es sicherlich. Das will ich gar nicht ausschließen. Ich würde das nicht so durchgängig sagen. Das Streben nach der berühmten heizungsnahen Verwendung.
Schön.
Ja, Fachbegriff. Ja. Ne, also nicht bei Wind und Wetter da irgendwo draußen rumspringen, sondern schön im Stabsgebäude Papier schwarz machen.
Schreibsoldat, das hieß das früher.
Ja, sowas gibt es sicherlich auch, aber ich finde, das ist sehr individuell. Also das würde ich, sicherlich ist bei einigen, dass die Motivation sozusagen mein sicherer Arbeitsplatz und unter angenehmen Umständen, es gibt da auch ganz andere Dinge. Interessant ist, bei diesen Bemühungen, Soldaten, neue Soldaten zu finden, wo die Bundeswehr eigentlich das geringste Problem hat. Und das geringste Problem haben so diese klassischen Kampftruppen, wie man sich das vorstellt. Also Fallschirmjäger, Gebirgsjäger, also Infanterie. Die haben weit weniger Probleme, Personal zu rekrutieren als andere, wo man eher auf längerfristige Bindung und Spezialisierung setzt. Also vereinfacht gesagt, die jungen Leute, die mit dem Gewehr durch den Wald laufen, von denen kriegst du einfacher welche, als wenn du einen anlernst oder anlernen musst, einen Panzer zu warten und da das Getriebe zu wechseln oder so etwas oder ähnliche technische Dinge zu machen, weil da willst du ja Leute, die sich möglichst für diese 8 oder 12 Jahre verpflichten.
Oder länger, weil wenn du das Know-how einmal in der Truppe hast.
So ist es. So ist es. Ne? Also die dann einfach in der Lage sind, so ein Ding auch unter Gefechtsbedingungen zu warten. So, und dann kriegen wir aber das Problem, irgendwann sagen, oder vielleicht auch von Anfang an sagen diese Leute, ja Moment, ich bin doch als Mechaniker hier eingestellt, quasi, also als qualifizierter Mechaniker. Und jetzt soll ich irgendwo da bei Schneeregen irgendwo in der Stellung liegen, Nur weil ich da am Panzer schrauben muss, das finde ich auch nicht so geil. Ja, also da gibt es einige technisierte Einheiten, die deswegen Personalprobleme haben, weil dann kommen die Leute und sagen, ja hier Feldwebellaufbahn habe ich mich beworben, weil es wird ja sozusagen am Ende für mich auch die Ausbildung zum Kfz-Meister dabei rauskommen. Aber ich habe mir nicht unbedingt vorbestellt, monatelang in Litauen im Wald zu sein. Also diese Geschichte, das ist bei denen, die klassisch sagen, hier, ich will Infanterist werden, durchaus anders.
Ist das lösbar? Und wenn ja, wie ist das? Ah, da springe ich jetzt wieder zurück zu der, zum Aufbau, also zur Vergrößerung der Truppe. Wie? Also, was kann die Bundeswehr tun?
Ja, das ist so einfach nicht lösbar. Das Problem ist natürlich auch, wir haben eine Gesellschaft, die vergangenen 30 Jahre von der Einstellung, jetzt bin ich böse, das gibt wieder Ärger, von der Einstellung, es ist ewiger Friede ausgebrochen.
Ja, sind wir ja auch. Ich meine, da hat Putin uns ja rausgerüttelt vor 2 Jahren.
So,
ja.
Das hat sich jetzt verschoben oder verschiebt sich. Aber diese Wahrnehmung ist natürlich sehr tief drin. Und zum anderen muss man sehen, wo hat der Normalbürger Berührungspunkte zur Bundeswehr?
Minimal, und zwar so minimal, dass mir mittlerweile wieder auffällt, dass gelegentlich Militärfahrzeuge auf der Autobahn unterwegs sind. Ja. Mir ist aufgefallen, dass Militärfahrzeuge unterwegs sind. Darüber ist mir aufgefallen, dass ich gefühlt seit 10 Jahren keine Militärfahrzeuge gesehen habe.
Ja.
Praktisch keine Bundis im Zug.
In den 80er Jahren war es ja Standard, dass da irgendwelche Militärkolonnen irgendwo über die Autobahn rauschten. Hat man sich drüber geärgert oder so. Das ist weg. Die Zahl der Standorte ist deutlich reduziert worden. Es sind ganz viele zugemacht worden. Also wenn man nicht irgendwo im Freundes- oder Familienkreis jemanden hat, der bei der Truppe ist, dann hat man mit der Bundeswehr die vergangenen 20, 30 Jahre eigentlich nichts zu tun gehabt.
Ja, das heißt, wir haben im Grunde in den letzten 20, 30 Jahren eine Generation in die Welt gesetzt und aufgezogen oder wachsen lassen, die eigentlich jetzt die Rekruten sein müssten, die aber nie gelernt haben, was es bedeutet, Rekrut zu sein oder dass es vielleicht sinnvoll sein könnte.
Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen, die nie auf die Idee kamen oder für die es nie ein Thema war, wofür sind eigentlich Streitkräfte da?
Und wenn, dann eher auf so einer abstrakten, pazifistischen, wir diskutieren Postkolonialismus.
Und sowas in der Richtung.
Ja, verstehe. Ja.
Da empfehle ich, schicke ich dir auch noch, meine Podcast-Kollegin Ulrike Franke hat dafür voriges Jahr, glaube ich, einen interessanten Aufsatz zu den Millennials und ihr Verhältnis zum Militär geschrieben. Sie ist ja selber auch diese Altersgruppe. Liest sich sehr interessant. So, da muss man noch sehen, es wurde ja nicht nur Personal runtergefahren, sondern auch Material. Eine sehr plakative Zahl. Zu Hochzeiten des Kalten Krieges hatte die Bundeswehr so bummelig 3.500 Kampfpanzer. Mit der Reform von de Maizière wurde diese Zahl auf unter 300 begrenzt. Jetzt sind es wieder etwas über 300 oder angepeilt etwas über 300. Man muss natürlich sagen, das militärische Bild, die Gefechte und alles hat sich verändert. Es ist nicht mehr die Vorstellung dahinter, dass große Panzerarmeen aufeinandertreffen, wie das in den 70er oder 80er Jahren gedacht wurde. Hier kommt die NATO mit ihren Panzerarmeen, da der Warschauer Pakt mit seinen Panzerarmeen und dann gibt es die Panzergefechte. Aber trotzdem zeigt diese Zahl schon, wie massiv an manchen Stellen runtergefahren wurde. Ein anderes Beispiel, mit dem inzwischen, glaube ich, viele Leute was anfangen können. In der Ukraine stehen inzwischen etliche Gepard-Flugabwehrkanonenpanzer. Und die Ukraine findet die ziemlich geil, hätte gern noch mehr davon. Die werden schon lange nicht mehr gebaut. Es gibt jetzt ein Nachfolgemodell demnächst. Aber das ist ein System, das die Bundeswehr vor etwa 12 Jahren ausgemustert hat. Weil die Bundeswehr gesagt hat, brauchen wir nicht mehr. Wir müssen irgendwo sparen, Personal runterfahren, sparen. Also schaffen wir diese mobile Flugabwehr ab. Und das Problem, was schon seit einigen Jahren nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen europäischen NATO bewusst ist, Es gibt kaum noch mobile Flugabwehrsysteme, die zum Beispiel einen Konvoi oder was anderes schützen können, die auch schnell verlegbar sind.
Was, aber entschuldige, sind wir denn eigentlich nicht ganz bei Trost? Also was sind denn diese 180.000 Soldatinnen und Soldaten in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren gewesen? Einfach nur so nice to have, weil zum Staat gehört ja auch eine Armee, darum machen wir da jetzt mal so eine Fantasiearmee?
Nee, es war schon sozusagen zum einen immer die Aussage, naja, wenn es wieder zu einer Situation kommt, dann haben wir einen Kern, aus dem wir aufbauen können. Und natürlich daraus bestreiten wir die Auslandseinsätze. Da wurden dann rotierend immer ein paar tausend Leute von diesen 180.000 in diese Auslandseinsätze geschickt. Also auf so einem Minimallevel, es ging immer darum zu sagen, wir haben was, worauf wir aufbauen können. Jetzt sind wir dummerweise in dieser Phase, auf die wir aufbauen sollten und stellen fest, auch dieser Aufbau ist nicht ganz so einfach, wie wir uns das vor einem Jahrzehnt vorgestellt haben. Bei Abschaffung oder Aussetzung der Wehrpflicht hieß es, ja, wenn die sicherheitspolitische Lage es erfordern sollte, dann haben wir eine Rekonstitutionszeit von 10 Jahren, um unsere Fähigkeiten wieder hochzufahren. Das mag sein, nur hat keiner definiert, wann beginnen diese 10 Jahre. Und wenn wir Pech haben, haben diese 10 Jahre vor 12 Jahren begonnen.
Spätestens aber haben diese 10 Jahre vor 2 Jahren begonnen, nämlich genau am 28. Februar 2022, einen Tag nach der sogenannten Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz. Seitdem hat sich in meiner Wahrnehmung aber überhaupt gar nichts getan. Stattdessen, also ständig funktioniert was nicht, wir haben nicht genug, es reicht hinten und vorne nicht, es ist das, was ich in der Zeitung lese. Spätestens im März 2022 hätte doch die Produktion überall hochgefahren werden müssen, die Truppe hätte irgendwie massiv Werbung machen müssen, da hätte ohne Ende Geld reinfließen müssen und nicht nur so 10 Milliarden zusätzlich dieses Jahr. Was
welche ist mit 10 Milliarden zusätzlich dieses Jahr?
Achso, ich gucke einfach nur, Verteidigungshaushalt sind im Moment 50 Milliarden, vor 2 Jahren waren es noch 40 Milliarden. Also das ist so, wo ich...
Ja, aber in diesem Jahr waren es 1,7 Milliarden mehr. Und die 1,7 Milliarden waren ziemlich exakt die Soldsteigerung, weil jede Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst wird ja inhaltsgleich auf die Beamten und auf die Soldaten übertragen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent es waren, die da ausgehandelt haben. Jedenfalls wurde das übertragen auf den öffentlichen Dienst und also auf Beamte und Soldaten. Das machte ziemlich exakt 1,7 Milliarden aus und um die ist der Verteidigungshaushalt gesteigert worden. Dann gibt's noch das Sondervermögen, wo du schon die Rede von Olaf Scholz am 27. Februar 2022, diese 100 Milliarden, wo wir alle gesagt haben, wow, das ist ja mal eine Ansage. Ja, aber wir sind in Deutschland. Und das muss alles ordentlich administriert werden. Das heißt, diese 100 Milliarden Ansage musste erst einmal in Gesetzesform gegossen werden, damit sie überhaupt haushaltswirksam werden kann. Ist ja nicht so, Kanzler und Finanzminister sagen 100 Milliarden mehr und los geht's, beileibe nicht. Dieser ganze Prozess hat sich etwas hingezogen. Und dann wurden irgendwann die ersten Bestellungen getätigt. Inzwischen ist es so, dass wahrscheinlich zum Ende dieses Jahres oder ja, in diesem Jahr dürfte es so sein, diese 100 Milliarden völlig gebunden sind für Bestellung. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Problem. Bei diesem ganzen Kriegsgerät, da bestellst du und dann gibt's die Lieferfristen. Und einige wundern sich ja schon, wenn sie ein Auto bestellen, warum sie ein Jahr drauf warten. Das ist beim Panzer oder erst recht bei einem Flugzeug noch ein bisschen länger.
Warum eigentlich?
Ja, also es ist alles made to order.
Okay.
Also allein schon rechtlich. Das deutsche Kriegswaffenkontrollgesetz, da meinen die meisten ja, das hat damit zu tun, ob wir exportieren dürfen und was wohin und so weiter. Das ist richtig. Aber schon für die Herstellung von Kriegswaffen ist eine Genehmigung erforderlich. Das heißt, Rheinmetall oder Krauss-Maffei-Wegmann, die können nicht sagen, oh ja, Zeiten ändern sich, wir fangen mal an, Panzer zu bauen.
Wir bauen mal 100 Panzer auf Vorrat, das können die
genau
gar nicht.
Zum einen wirtschaftlich ist das die Frage, keine Bestellung, oh, wollen wir das wirklich? Gut, da kann man nochmal gesondert drüber reden. Aber auch, nein, Rheinmetall kann keinen, oder Krauss Maffei, die ja die Leopard bauen, kann keinen Panzer bauen, wenn sie nicht eine Bestellung und eine Genehmigung zur Herstellung einer Kriegswaffe haben. So. Es gab vor Jahren schon mal die Überlegung im Verteidigungsausschuss des Bundestages, das muss so 2016 oder 18, irgendwann in der Zeit gewesen sein. Wir haben ja nicht viele Panzer und viele davon sind zur Umrüstung oder Wartung oder was auch immer in der Werkstatt oder beim Hersteller. Wir sollten mal eine sogenannte Umlaufreserve haben von 80 Stück. Das heißt, 80 Panzer, die jetzt erstmal nicht in die Truppe gehen, die wir aber im Depot haben, und dann schickt ein Panzerbataillon 5 seiner Panzer zur Werksüberholung oder zur Nachrüstung ins Werk. Und für die Zeit kriegen die 5 Panzer aus dieser Reserve.
Das ist wie der Werkstattwagen, wenn ich mein Auto rüber.
So ungefähr, okay. Genau. Das war eine Idee des Verteidigungsausschusses, die vom Haushaltsausschuss und auch vom Finanzministerium sehr schnell abgeschossen wurde und nie über dieses Wir-denken-mal-drüber-nach-Stadium hinausgekommen ist. Also die Firma hat damals gesagt, ja, machen wir sofort, bestellt ihr bei mir 80 Stück, bauen wir euch 80 Stück, dauert dann ein Jahr oder zwei, aber dann habt ihr die. Aber so weit ist ja nie gekommen. So. Und jetzt.
Kurze Zwischenfrage. Wer genau bestellt die eigentlich? Die Bundeswehr oder die Bundesregierung oder der Bundestag?
Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, kurz BEIN genannt. Das ist diese Beschaffungsbehörde in Koblenz.
Deine Stimme hat sich gerade auf eine Weise verändert, als sollten wir über diese Behörde nochmal gesondert sprechen.
Können wir aber das, oh Gott, ja.
Okay, ich schreibe auf BEIN.
Bein mit Doppel-A, weil Bundesamt für Ausrüstung.
Okay.
So, die sind formal diejenigen, die also bei Rheinmetall, Krauss Maffei, Diehl, wem auch immer, sagen so, jetzt möchten wir gerne mal einen Vertrag verhandeln, weil wir möchten gerne, weiß ich nicht, 10 Panzer bestellen oder 6 Flugabwehrsysteme oder was auch immer. Oder auch nur 80.000 Rucksäcke. Das soll man ja nicht unterschätzen. Sowas ist ja auch ein Punkt. So. Ha. Aber das BEIN darf diesen Vertrag erst schließen, wenn der Haushaltsausschuss des Bundestages zugestimmt hat. Weil es gibt für Verteidigungsbeschaffung eine Sonderregelung, die gibt es bei keinem anderen Ressort. Normalerweise gibt's einen jährlichen Bundeshaushalt. Und da steht drin, für den Ausbau Autobahnen so und so viel Milliarden. Irgendwo wird das dann runtergebrochen im Bundesverkehrswegeplan. Da steht drin, ja, das Autobahnteilstück, so wie noch, das muss erneuert werden. Dafür sind so und so viel Millionen vorgesehen und so weiter. Dann stückelt sich das alles. Dieser Bundeshaushalt wird beschlossen vom Bundestag. Und dann geht's los. Bei Verteidigungsbeschaffungen gilt die Sonderregelung, dass jede Beschaffung mit einem Wert von mehr als 25 Millionen Euro noch einmal gesondert vom Haushaltsausschuss gebilligt werden muss. Das heißt, es steht im Haushaltsplan, wir kaufen Flugzeuge, kostet so und so viel Milliarden. Dann macht das Bundesverteidigungsministerium eine Vorlage. Wir möchten Flugzeuge kaufen, kostet so und so viel Milliarden. Die geht ans Finanzministerium, dass das förmlich prüft und sagt, jo, deckt sich mit dem Bundeshaushalt, ist sozusagen grundsätzlich genehmigt, können wir machen. Dann geht diese Vorlage in den Haushaltsausschuss und der Haushaltsausschuss muss sie erstmal draufsetzen und dann muss er zustimmen. In diesem ganzen Weg sind natürlich viele, viele, viele interne Gespräche und Abstimmungen. Und es ist alles nicht so einfach, dauert eine gewisse Zeit, spielt, ich mache mich jetzt wieder unbeliebt, und natürlich auch eine Rolle, dass im Haushaltsausschuss Abgeordnete sitzen, die auch aus einem Wahlkreis kommen. Und ich nehme mal ein Beispiel, was Jahre zurückliegt, dann kann mir keiner böse sein aktuell. Das ist auch schon über 10 Jahre her, wollte die Bundeswehr neue gepanzerte Fahrzeuge kaufen, so Patrouillenfahrzeuge, so kleine LKW-Größe. Da ging es damals um Afghanistan. Die sollen da halt rumfahren und die Leute sollen vor allem vor Minen, Sprengfallen und so weiter geschützt sein. Und die Wahl fiel auf ein Fahrzeug, das angeboten wurde von einer Tochter des US-Unternehmens General Dynamics. Da war aber was los. Wie? Deutschland soll Autos von einer ausländischen Firma kaufen? Sind wir Deutschen nicht die besten Autobauer, wo gibt? Und
vielleicht
warum
nicht, wenn es darum geht, dass die gegen Minen gepanzert sein müssen.
Es gab ja auch andere größere, die auf dem Unimog-Fahrgestell Deutsch von Krauss-Maffei-Wegmann Deutsch zusammengebaut wurden. Das war nicht das Problem, aber General Dynamics. Also, nee. Und warum soll die Autonation Deutschland so ein Auto nicht in Deutschland kaufen? Dass diese Fahrzeuge von einer Schweizer Tochterfirma von General Dynamics produziert wurden, und zwar in einem Werk in Karlsruhe, das fiel dabei so ein bisschen hinten runter. Jedenfalls war das ein tierischer Zoff, bis diese Bestellung dann genehmigt wurde. Und das ist nur ein Beispiel für viele, das lässt sich endlos fortsetzen bis hin zu Geschichten, ja, wir wollen europäisch beschaffen, wie schön. Dann wird europäisch beschafft und dann kriegt eine Werft in den Niederlanden den Zuschlag für ein neues Kriegsschiff. Ja, wo sind wir denn hier? Haben wir denn keine deutschen Werften? Und zwar hat diese niederländische Werft gesagt, Moment, wir sind zwar der Generalunternehmer, aber 80% der Wertschöpfung findet auf deutschen Werften und in deutschen Unternehmen statt. Trotzdem gab es einen Riesenaufschrei, dann wurden die Regeln so geändert, dass Kriegsschiffe eine sogenannte nationale Schlüsseltechnologie sind und nur noch bei deutschen Firmen gekauft werden.
Können die deutschen Firmen die denn auch herstellen?
Ja, können sie auch.
Auch in der Qualität, in der wir sie gerne hätten, oder machen wir dann Abstriche, Hauptsache sie werden 100%
deutsch? Nein, das geht schon. Es wird dann etwas komplizierter, wenn wir auf die Waffeneinsatzsysteme gucken und welche Waffensysteme, und die Debatte werden wir demnächst wieder kriegen für eine neue Generation von Kriegsschiffen, die mit amerikanischen Waffensystemen ausgestattet werden sollen. Ja, also ich will damit eigentlich nur sagen, es ist alles schrecklich kompliziert und es spielen ganz viele, ich drücke mich vorsichtig aus, nicht unbedingt Sachabwägung auch eine Rolle. Na, und dieser ganze Prozess, der ist natürlich langwierig.
Lässt der sich auf irgendeine Weise verkürzen?
Es gibt immer wieder Versuche. Das Problem ist natürlich nur, wir bewegen uns in einem komplizierten Vergaberechtsrahmen. Es gibt zum Beispiel, das ist ein bisschen abgemildert worden, es gibt im Vergaberecht erstmal ganz grundsätzlich, wir sind gute Europäer, also gucken wir auf den EU-Vertrag und da steht drin, Beschaffung, Investitionen ab einer bestimmten Höhe, so und so viele Millionen, europaweit ausschreiben. So. Das wird zum Teil gemacht, obwohl dieser Vertrag eine ausdrückliche Ausnahme für Verteidigung vorsieht. Der Artikel 346, da steht drin, und zum Zwecke der nationalen Verteidigung müsst ihr nicht europaweit ausschreiben. Die Deutschen sind gute Europäer und haben das erstmal grundsätzlich gemacht. Das ist das eine. Davon gehen sie jetzt langsam ab. Da kann man dann drüber streiten. Ist es im Interesse der Beschleunigung? Ist es im Interesse der deutschen Industrie? Also das ist hinreichend vielschichtig. Der andere Punkt ist, das Vergaberecht an sich ist auch eine hinreichend komplizierte Materie. Also da wird ein Vertrag vergeben an ein Unternehmen. Sagen wir mal nur so als Beispiel, ich möchte 130.000 neue Sturmgewehre kaufen. Soll es ja mal gegeben haben. Dann wird dann ein Vertrag vergeben an ein Unternehmen, bei dem es nicht erwartet wurde. Dagegen klagt ein anderes unterlegenes Unternehmen. Die einfache Variante, zu der komplizierten komme ich gleich, die einfache Variante ist, das unterlegene Unternehmen geht zu diesem Bein und sagt, ich rüge diese Vergabe. Die ist nach Vergaberecht nicht gut, weil ich habe das schönere Produkt oder das kostengünstigere Produkt oder überhaupt. So, dann sagt die Prüfungsinstanz beim BAL, nö, wir haben schon richtig entschieden. Dann geht es als nächstes zum Bundeskartellamt. Das hat eine eigene Prüfungskammer für Vergabeverfahren. Das Kartellamt guckt sich das an und sagt, also die Entscheidung war schon richtig. Das bleibt dabei. Dann sagt das unterlegene Unternehmen, du kannst mich mal, jetzt gehe ich zum Oberlandesgericht Düsseldorf. Das ist nämlich dann zuständig, letztinstanzlich, für diese Vergabeverfahren. Und da muss die Vergabekammer beim Oberlandesgericht Düsseldorf entscheiden, ob dieser Vertrag nach den vergaberechtlichen Bestimmungen einwandfrei ist und so in Kraft treten darf. Bis voriges Jahr irgendwann galt dann noch, jeder dieser Schritte hemmt erstmal das ganze Verfahren. Also ich klage gegen den Vertrag und solange tritt dieser Vertrag auch nicht in Kraft. Ne? Und das kann halt eine Weile dauern. Inzwischen haben sie da die Regelung etwas verändert. Unter bestimmten Bedingungen hemmt auch der Widerspruch oder die Klage nicht das ganze Verfahren. Also der Vertrag kann dann schon mal loslaufen und die können schon mal anfangen zu produzieren, also erstmal zu bestellen und zu produzieren. Aber das zeigt schon, wie kompliziert das alles ist. Jetzt beim Verfahren des Sturmgewehrs. Auch hier wieder, der eine oder der andere mag sich erinnern, es gab mal die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Die hat, nachdem es Meldungen gab über Probleme mit dem Standardgewehr der Bundeswehr, dem G36.
Also heißgeschossen, laufverzogen.
Genau, all diese Dinge, trifft also nicht mehr richtig, das kann nicht sein, wir brauchen ein neues Gewehr. Die ersten Meldungen gab es darüber 2013. Ursula von der Leyen hat sich, glaube ich, 2015 dazu geäußert und abgeschlossen wurde das Verfahren im vergangenen Jahr. Also lächerliche 10 Jahre hat es gedauert, weil es gab ja nicht nur das normale Vergaberechtsstreitigkeitsgedöns, sondern auch noch zwischendurch Patentstreitigkeiten zwischen der Firma, die zuerst den Zuschlag bekommen hatte, das war Hähnel in Thüringen, und Heckler & Koch, sozusagen der Standardlieferant der Bundeswehr für Handwaffen, weil Heckler & Koch sagte, da ist ein Patent oder gleich mehrere Patente, die Hähnel verletzt. Und dann lief das Ganze auch noch als Patentstreitigkeit. Wunderbar, gibt's wunderbare Risszeichnungen zum sogenannten Over-the-Beach-Patent. Das sind eigentlich nur ein paar Löcher irgendwo im Gewehr, damit, wenn man aus dem Wasser kommt, das Wasser schnell abläuft und die Waffe wieder benutzbar ist. So. Jedenfalls kann man alles nachlesen, ist alles irre kompliziert. Ich will damit eigentlich nur sagen, diese ganzen Verfahren, da hat sich über diese 20, 30 Jahre ewiger Frieden auch, haben sich Verwaltungsbestimmungen etabliert und Regelungen und gesetzliche Regelungen sind hinzugekommen. Diese ganzen EU-Regelungen, die es 1989 ja noch gar nicht gab, die alles noch mal komplizierter, noch mal schwieriger, noch mal umständlicher machen und die erst sehr, sehr langsam wieder zurückgefahren werden.
Was ich mich trotzdem immer wieder frage, und zwar jedes Mal, wenn ich, also wir haben ja gerade diese Situation, ne? Russland überfällt die Ukraine, Kanzler, Zeitenwende, 100 Milliarden Sondervermögen für Verteidigung, also Bundeswehr. Parallel dazu lese ich fast jeden Tag in der Zeitung, dass irgendwas nicht vorhanden ist, nicht funktioniert oder demnächst nicht funktionieren wird. Die Fregatte Hessen hat zwar gerade Munition, also die Depots voll, aber das war es dann auch im schlimmsten Fall und es kann nichts mehr nachgeliefert werden.
Was Sie bestreiten und demonstrativ haben Sie vorige Woche, haben auch ein Video veröffentlicht, wie Sie neue Munition geliefert
guck
haben.
An. Ja. Diese Meldungen lese ich. Gleichzeitig gucke ich mir die Zahlen beim Statistischen Bundesamt an. Und zwar, wie viel wir für Verteidigung ausgeben. Das war 2012 waren das noch 33 Milliarden. Heute sind es 51 Milliarden, fast 52 Milliarden. Das ist natürlich sehr verkürzt und sehr wahrscheinlich eine dumme Frage. Aber Thomas, wo ist all das Geld?
Ja, man könnte auch andersrum sagen, kriegen wir Bang for the Buck.
Ja, genau.
Na?
Das
ja?
ist was
mit nee, die Frage
das,
ist,
das, das kann
ist
ja sein, legitim? Dass das, also die sind natürlich sind gibt es zu wenig Geld für die Bundeswehr, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Da bin ich ja sofort dabei zu sagen, nein,
naja, also, die Russen wir können, kommen. Also ich verstehe die, die sagen, lass uns mal einen Schritt zurücktreten. Mhm. 52 Milliarden Euro, das ist manchem sein ganzes Geld. Was machen die damit eigentlich?
Ja, genau, was machen, wo so. Ist das? Also was das
fangen wir klein an.
Ja.
Im Bundeshaushalt, im Verteidigungshaushalt sind inzwischen, ich glaube, 46% Tendenz steigend Personalkosten. Weil zum einen der Sold im öffentlichen Dienst, die Besoldung steigt, das ist das eine, aber da sind natürlich auch die ganzen Pensionen mit drin. Muss man ganz realistisch so sagen. Das ist Geld, ja, ist im Verteidigungshaushalt, übersetzt sich nur sehr mittelbar direkt in Kampfkraft, Einsatzfähigkeit, Gefechtsfähigkeit, wie auch immer.
Klingt wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
Ja, das ist. Ich glaube, da gibt es gewisse Parallelen auch in der zeitlichen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? So, das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn du bei Material runterfährst und weniger Schiffe hast und weniger Flugzeuge und weniger was weiß ich, und das vorhandene Material intensiver benutzt, dann hast du natürlich, vereinfacht gesagt, höhere Betriebskosten. Also jeder, der einen alten Kleinwagen fährt und jedes Mal, wenn er in die Werkstatt fährt, sich die Frage stellt, rechnet sich das eigentlich noch, in diese Kiste das Geld noch reinzustecken, damit ich über den TÜV komme? Aber ich habe kein Geld für ein neues Auto. Das ist so ein Teil der Probleme. Weil die Schiffe müssen dann in die Werft, Flugzeuge, Hubschrauber haben ewige Turnaround-Zeiten, wenn sie zur Überholung irgendwo hingehen. Also kleine Mengen. Dein Autohändler lebt davon, dass er viele Autos durch seine Werkstatt schleust. Wenn er jetzt nur noch 10 Autos im Monat bekommt, weil nur noch diesen Autotyp nur noch 10 Leute fahren.
Dann steigen die Kosten der Reparatur pro Auto, damit er die Werkstatt überhaupt noch für die Miete zahlen kann.
Das, in diese Richtung geht das alles. Also Betriebskosten sind ein Problem. Übungen kosten richtig Geld. Du musst Truppe wohin bringen. Du verballerst, wenn auch nur Übungsmunition, aber du verballerst Übungsmunition. Du hast Spritkosten. All diese Dinge muss man ja auch mit einrechnen. So, und so baut sich das alles dann auf. Und dann stehst du irgendwann da und sagst, naja, für das viele schöne Geld ist der Gegenwert überschaubar. Ja. Also es werden dann irgendwelche Krücken gebaut oder irgendwelche Übergangslösungen. Es gibt den schönen Begriff, wollen wir doch mal im Fachbegriff jonglieren, den gesteuerten Ausbau. Der Laie sagt Kannibalisierung.
Okay, ich baue die Lichtmaschinen aus den alten Panzern aus und in den neuen ein.
Ja, aber es wird ja noch besser. Dann stehen da zwei Flugzeuge. Bei dem einen ist Teil A kaputt, beim anderen Teil B. So, jetzt baue ich aus dem einen Flugzeug, wo Teil A kaputt ist, Teil B aus und baue es in das Flugzeug ein, wo es kaputt ist.
Oder ja? Dann nur noch ein Flugzeug, statt dass ich
Moment.
Geld...
Moment, wir sind ja noch nicht fertig. Dann fliegt dieses wiederhergerichtete Flugzeug ein bisschen vor sich hin, so und so viele Flugstunden. Und dann wird das Ganze wieder zurückgebaut. Weil du kannst ja das erste Flugzeug nicht so kannibalisiert da stehen lassen. In der Hoffnung, dass du irgendwann ein Ersatzteil bekommst. Weil Ersatzteile sind teuer. Ersatzteile sind totes Kapital. Also das, was im Kalten Krieg eigentlich Standard war, du bestellst Ersatzteile und zwar genügend und legst die hin. Das ist in Zeiten, wo es nicht so sprudelnd war mit dem Geld, dann einfach mal gelassen worden. Weil wir können ja Ersatzteile noch bestellen, wenn das Ding kaputt ist. So. Ersatzteile, das gilt wie für alles Militärgerät, ist irgendwie was Hochspezialisiertes.
Und schlimmstenfalls genehmigungspflichtig.
Ja, lassen wir das mal außen vor. Aber die Firma Erstmal musst du das Glück haben, dass die Firma, die dieses Ersatzteil hergestellt hat, noch existiert.
Stimmt, das Material ist ja teilweise Jahrzehnte alt.
So, ne?
Ja.
Wenn du Pech hast, gibt's die schon lange nicht mehr. Oder die bauen längst was ganz anderes und das bauen sie schon mal gar nicht mehr. Dann bestellst du vielleicht eine homöopathische Dosis. Also nicht VW bestellt dann gleich 1 Million Stück irgendwas, sondern du bestellst 382 Stück. Ja? Und vielleicht ist etwas, wo es Vorprodukte braucht. Wo die Firma sagt, ja, jetzt muss ich erstmal dieses und jenes bestellen. Da warte ich auch ein halbes Jahr drauf, ehe ich dann anfangen kann, dieses Ersatzteil zu bauen. Man kann das Ganze dann noch ein bisschen komplizierter machen. Da gab es mal vor Jahren auch großen Stress. Irgendwelche Plastikstopfen waren es, glaube ich, an irgendeinem Flugzeug. Also so ein Cent-Teil eigentlich, kostete ein irres Geld. Ja, weil erstens die Firma, die die ursprünglich produziert hat, nicht mehr existierte. Dann hat irgendeine andere Firma angefangen, das zu bauen. Aber weil es für ein Flugzeug ist, muss das Ganze ja luftfahrttechnisch zertifiziert sein. Kannst ja nicht einfach irgendein Ersatzteil irgendwo in ein Flugzeug einbauen. Ne?
So. Boeing hat das versucht, ne?
Ja, ja. Es hat ja auch gute Gründe, warum das so ist. Also es gibt genügend Geschichten über bogus Fake Parts, wo also irgendwelche gefälschten Ersatzteile für echte Probleme suchen. Das macht also alles Sinn. Nur wenn du über Jahre das Zeug nicht bestellt hast und jetzt brauchst du mal wieder was davon, dann fängst du sozusagen wieder bei Null an. So, das dauert, das geht ins Geld, das treibt Kosten nach oben. Solange steht dein Flugzeugpanzer oder sonst was in der Ecke. Jetzt muss ich aber noch mal was ganz anderes sagen, weil in der Wahrnehmung gibt es da auch einen Kipper, der vielleicht so nicht gerechtfertigt ist. Wenn man Zahlen hat, inzwischen sind die Zahlen ja geheim, ein paar Jahre lang wurden sie veröffentlicht, so und so viel Prozent von Panzern, Flugzeugen, was auch immer, sind nicht einsatzbereit. Dann ist das immer die hundertprozentige technische Einsatzbereitschaft unter Friedensbedingungen.
Das heißt, der Außenspiegel am Panzer ist ab.
Zum Beispiel. Okay. Oder irgendein Lämpchen in der Armaturenbrettbeleuchtung tut nicht. Damit ist dieses Fahrzeug nach TÜV und Friedens- und sonst was Bestimmungen nicht einsatzfähig. Wobei natürlich auch die Luftwaffe sagt, naja, wir haben da Maschinen stehen, da ist, so war es jetzt übertrieben gesagt, ein Lämpchen bei der Cockpitbeleuchtung. Und wenn es jetzt hart auf hart kommt, dann fliegt die Maschine natürlich, gar keine Frage. Aber unter den Bestimmungen des Friedensbetriebs dürfen wir damit nicht fliegen. Die exzessiven Auswüchse davon haben vor 15, 20 Jahren auch Schlagzeilen gemacht, als in Afghanistan Fahrzeuge stillgelegt wurden, weil die Abgasuntersuchung fehlte.
Nein.
Doch.
Okay.
Ja, weil, Entschuldigung, das Fahrzeug ist nicht verkehrssicher.
Ja, aber
du wirst doch nicht mit dem Fahrzeug mit abgelaufener AU durch die Gegend fahren wollen.
Aber wer patzt denn da? Also diese Zahlen werden ja, gut, du sagst, sie werden jetzt nicht mehr veröffentlicht, aber man muss doch einfach nur sagen, die gelten als nicht einsatzfähig. Wenn aber morgen die Russen an der Elbe stehen, dann sind statt 50% eben 95% einsatzfähig. Das muss man
das
doch irgendwie.
Das weiß ich eben nicht. Das sagen sie einem natürlich nicht.
Aber
aus guten Gründen, ob es 50 sind oder 75, ich weiß es nicht. Aber der Punkt ist, das ist so ein bisschen das. Also wir haben ein Grundproblem, das zieht sich auch durch andere Bereiche. Die deutsche rechtliche Situation kennt nur zwei Aggregatzustände. Entweder haben wir den tiefen Frieden oder wir haben Krieg. Und dazwischen gibt es nichts. Das ist ein Problem, was sich auch an anderen Stellen jetzt bemerkbar macht. Plakatives Beispiel. Es gibt einen russischen Aufmarsch an der Grenze zum Baltikum irgendwo. Es ist kein Grund, den Verteidigungs- oder Spannungsfall auszurufen in Deutschland. Aber die USA zum Beispiel oder auch die Franzosen möchten gerne schon mal eine größere Zahl Panzer ins Baltikum bringen. So. Ja, dann melden wir das doch mal bei den Straßenverkehrsbehörden der zuständigen Länder an. Weil es sind ja alles Sondertransporte, Schwertransporte, für die eine Sondergenehmigung erforderlich ist. Werden denn die Lenk- und Ruhezeiten eingehalten? Und das ist ja nicht nur in Deutschland. Wie ist die grenzüberschreitende Verzollung geregelt innerhalb der EU? Wie kriegen wir das denn alles hin, möglichst schnell? So, und da sind sie gerade dran, auch an Vorschriften zu drehen, an gesetzlichen Regelungen zu drehen, zu sagen, es muss ja Möglichkeiten geben, wir haben keinen Krieg, aber wir steuern auf eine Krise zu, können wir manche Bestimmungen ändern, aussetzen, was auch immer, damit wir allein sowas wie Schwertransporte schneller hinkriegen. Nur ein Beispiel, vorvoriges Jahr wollten die Franzosen kurzfristig Kampfpanzer nach Rumänien verlegen für eine Übung. Das haben sie dann gelassen, weil sie sagten, bis wir die zuständigen Transportgenehmigungen in Deutschland bekommen hätten, wäre diese Übung eigentlich schon wieder vorbei gewesen.
Das ist sowieso sowas, warum fragen eigentlich alle ständig bei anderen nach, ob sie irgendwem ein Flugzeug überlassen dürfen?
Wie, verstehe ich jetzt nicht deine Frage.
Also jetzt zum Beispiel, die USA genehmigen Schweden, welche Flugzeuge an die Ukraine zu geben. Kann Schweden das nicht alleine entscheiden? Wir dürfen unsere Flugabwehr.
Ganz anderen Feld.
Okay.
Das hat was mit diesen hinreichend komplizierten, aber auch sinnvollen Rüstungsexportbestimmungen zu tun. Ist jetzt ein ganz anderes Feld, aber können wir auch drüber reden. Es gibt immer diese Endverbleibsklauseln. Das heißt, Land A liefert Land B irgendwelche Rüstungsgüter. Nun möchte man natürlich nicht, dass Land B damit irgendeinen Scheiß macht und die womöglich an einen Schurkenstaat weitergibt. So, das ist die Idee dahinter. Macht ja auch Sinn letztendlich. Das führt dann im Endeffekt dazu, wenn die Bundesrepublik Deutschland von der Nationalen Volksarmee der DDR Haubitzen übernommen hat, 1991 oder 92, diese Haubitzen irgendwann an den neuen NATO-Partner Estland geliefert hat und Estland sagt, wir unterstützen die Ukraine und möchten der gern diese Haubitzen geben, brauchen sie dafür die Genehmigung aus Deutschland.
Ich verstehe,
logisch, oder?
In sich ist das logisch, aber ich verstehe es trotzdem
es nicht. Es ist noch nicht mal in sich.
Weil Estland ist ja jetzt logisch. Nicht ein Schurkenstaat. Also
nein, davon hat damit nichts zu tun. Ist völlig. Oder die USA sagen natürlich, wenn da Bauteile drin sind, auf denen wir die Hand haben, dann musst du vor jeglicher Weitergabe unsere Zustimmung einholen. Also es ist keine rein deutsche Geschichte. Es gibt zum Beispiel das schöne Schlagwort ITAR-free. ITAR means
International Traffic in Arms Regulations.
Ja. So, wo dann manche Unternehmen sagen, ha, wir haben irgendein Waffensystem zusammengebaut, wo nichts aus den USA drin ist. Und damit ist es bei der Weitergabe viel einfacher. Weil wir müssen euch nur sagen, ob wir es weitergeben dürft. Wir müssen nicht in den USA fragen, ob die aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage das vielleicht so sehen, dass sie sagen, nee, gibt es mal nicht weiter. Also wie gesagt, es sind Regelungen, die unterm Strich eigentlich sehr sinnvoll sind, aber natürlich im Detail in Europa vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs dann sehr merkwürdig anmuten. Ein anderes Beispiel ist die Munition für diese Gepard-Flugabwehrkanonenpanzer, die ich schon erwähnt habe, die ist von der Schweiz produziert worden. Und die Schweiz sagt, wir sind aber sowas von neutral und Munition für den Ukraine-Krieg läuft gar nicht. Also konnte oder kann ein Großteil der vorhandenen Munition für diesen Flugabwehrkanonenpanzer nicht an die Ukraine geliefert werden.
Aber wir hätten sie ja auch selber herstellen können, oder nicht?
Ja, das läuft ja inzwischen, aber dafür brauchst du eine Fertigungsanlage.
Ja, okay.
Und die gab es eben nicht.
Aber wie lange braucht man denn, um eine Fertigungsanlage hochzuziehen, wenn man schon mal so eine Fertigungsanlage hochgezogen hat? Also man kann doch jetzt,
ich weiß nicht, wer es herstellt,
Rheinmetall, KMF, Krauss-Maffei-Wegmann, die werden
doch. Rheinmetall zieht gerade eine hoch für Artilleriemunition und sagt, wir sind irre schnell innerhalb eines Jahres. So. Es ist aber so, diese Gepard-Munition wurde immer von einer oder zu einem großen Teil von einer Rheinmetall-Tochter in der Schweiz produziert. Weil eigentlich diese Überlegung, ja, weil es in der Schweiz produziert wird, gibt es Nutzungseinschränkungen, eigentlich nie bestand. Auf die Idee ist ja keiner gekommen. Die Gepard sind ja zum Beispiel auch an Brasilien verkauft worden. Die haben die damals angeschafft zum Schutz, was war das, Fußball-Weltmeisterschaft oder so. Die war, ne, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber da war mal irgendeine Fußball-Weltmeisterschaft vor ein paar Jahren. Und hinter dem Papstbesuch oder erst der Papstbesuch und dann die Fußball-Weltmeisterschaft. Und die haben gesagt, wir wollen diese Flugabwehrsysteme, um halt ein Stadion zu schützen. Und die haben auch die Munition gekriegt, die in der Schweiz produziert worden war. So, all diese Dinge muss man inzwischen mit reindenken, wenn es darum geht, wo wird denn was produziert. Und da sind dann auch immer Hemmnisse mit dieser europäischen oder auch transatlantischen Arbeitsteilung. Wo hat ein Land, was es produziert, das Mitspracherecht? Wie gesagt, aus guten Gründen, weil man möchte eben nicht, dass irgendwo ein Diktator mit deutschen Panzern dann die Opposition niederkartätscht oder so etwas. Aber das führt dann auch zu solchen Dingen, die sich vorher keiner überlegt hat.
Jetzt dauert es ein Jahr, eine Munitionsfabrik hochzuziehen. Die ist hochgezogen.
Wenn schnell geht.
Ja, klar. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass alles super läuft. Jetzt, dann hat Rheinmetall jetzt ein Jahr gebraucht, um diese Munitionsfabrik hochzuziehen. Die fangen an zu produzieren. Ist in der Politik denn angekommen, dass es einen dritten Zustand geben muss? Du hast eben von zwei Zuständen gesprochen.
Ja.
Kriegfrieden. Das muss ja eigentlich den guten, dritter Zustand, guter Aufmarschgrund oder guter Aufrüstungsgrund oder irgendwie sowas, ne?
Ja.
So ein gutes Aufrüstungsgesetz.
Also, prinzipiell ist sowas schon angekommen, aber das ist das schwierige Bohren sehr dicker Bretter. Es gibt zum Beispiel seit zwei Wochen oder so eine erste Vereinbarung zwischen der Bundeswehr und einem Bundesland über Erleichterungen für die Genehmigung von Schwertransporten und Sondernutzung, Straßen mit Konvois und all solche Dinge. Welches Bundesland?
Saarland.
Ja.
Ernsthaft?
Genau. Ja. Ja, im Saarland ist die erste Vereinbarung dieser Art abgeschlossen worden.
Das heißt, die Franzosen können jetzt Truppen nach Belgien verlegen. Das ist doch schon mal was.
Schneller durch Saarland, ja. Solange sie nicht nach Rheinland-Pfalz reinfahren. Ne? Das muss man dabei beachten. Und der Punkt ist, es fehlen damit noch 16 weitere Vereinbarungen. Weil man muss das mit jedem Bundesland machen. Und mit dem Bund, weil der Bund ist für die Autobahnen zuständig. Ja. Also fehlen noch 16 dieser Vereinbarungen. Ich habe nach Abschluss dieser Vereinbarung im Saarland vor zwei Wochen mal die Anfrage ans Verteidigungsministerium gerichtet, wie weit seid ihr denn generell so bundesweit mit solchen Vereinbarungen? Ich habe bislang noch keine Antwort bekommen. Ich glaube, das ist ein etwas zäher Prozess. Aber man will ja nicht nur auf die deutschen Behörden schimpfen. Das Gleiche ist ja, oder das Verrückte, wenn man mit einem militärischen Konvoi von Deutschland nach Polen fährt oder von Deutschland durch Polen ins Baltikum. Das unterliegt auch alles sehr ausgefeilten und nur langsam sich aufweichenden Vorschriften. Und witzigerweise, oder nicht witzig, aber komischerweise, sind diese Vorschriften für Militärkonvois und militärische Bewegungen und Transporte viel schwieriger als für Zivile. Also nur als Beispiel, irgendein Aggregat, also ein Panzermotor. Ne? Panzermotor auf dem LKW oder ganzer Panzer oder so. Dann nehmen wir das Aggregat, ist einfacher. Wenn der mit einem militärischen Transport aus Deutschland durch Polen nach Litauen geht, weil dieses Bataillon, diese NATO Battle Group in Litauen braucht halt einen neuen Panzermotor, dann bedarf es ausführlicher Genehmigungen. in den verschiedenen Ländern. Und wenn das Ding Überbreite hat, auch noch in Deutschland für den Straßentransport. Wenn es jetzt, lassen wir mal die Überbreite außen vor, wenn es jetzt von der Herstellerfirma mit dem zivilen LKW gefahren wird, dann rauscht er durch.
Okay.
Weil es ist ja ein ziviler Transport, ziviler Lastwagen innerhalb der EU, wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche Sonderausnahmen, gut, gibt's immer, deutsch-polnische Grenze und es gibt immer irgendwelche Ausnahmen, aber von der reinen Rechtslage her, innerhalb des Schengen-Raums, innerhalb der EU, rauscht der zivile Transport durch.
Lass mich raten, die Bundeswehr beauftragt regelmäßig zivile Transportunternehmen.
Ja, es geht ja nicht immer.
Okay.
Das geht ja nicht immer. Zivile, da gibt es ja auch noch den lustigen Fall, Gorch Fock, wer sich erinnert, mit dem Segelschulschiff, wo die Renovierung ja auch nur unwesentlich teurer war als geplant, von 15 auf 135 Millionen Euro. Da musste auch irgendein Motor, ein Antriebsaggregat transportiert werden. Die Bundeswehr hat dafür ein ziviles Vertragsunternehmen, macht ja auch Sinn, das immer diese Transporte abwickelt. Dieses zivile Transportunternehmen hatte auch eine Rahmengenehmigung oder Dauergenehmigung oder wie das immer heißt, von den niedersächsischen Behörden. Dummerweise war die Gorch Fock inzwischen in eine Werft in Bremerhaven verlegt worden. Bremerhaven gehört zu Bremen, ist nicht Niedersachsen. Damit war dann dieser Vorteil, dass diese Spedition einfach fahren konnte, schon wieder dahin, weil dieser Transport musste jetzt bei den Bremer Behörden angemeldet werden. So, es gibt den schönen Begriff, den hat der frührende Oberkommandierende der US Army in Europa geprägt, Ben Hodges, der ist auch medial sehr präsent, kennt sicherlich der eine oder andere, der hat schon vor Jahren davon gesprochen, man müsse ein Military Schengen einrichten.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, was passiert eigentlich angenommen, die Russen greifen jetzt irgendwo im Baltikum an? Können wir ja keine Panzer hinfahren, weil wir würden denen dann halt gerne helfen.
Ganz so schlimm ist es nicht. Also okay. der Punkt ist einfach, wir müssen ja immer sehen, wenn es tatsächlich zu einem Kriegsfall kommt, werden sehr viele Regelungen verändert. Gelten andere Regelungen. Das gilt bei den Polen, das gilt in Deutschland. Da ist eigentlich viele, da hat man ja noch Gesetze aus den 70er, 80er Jahren, die ja auch noch gelten. Die aber eben nur im Verteidigungs- und Spannungsfall gelten. Das große Problem, mit dem sich die Streitkräfte in Europa insgesamt derzeit konfrontiert sehen, ist alles unterhalb dieser Schwelle. Und wir reden ja sehr viel über hybride Kriegführung, über Angriffe, von denen man erstmal gar nicht weiß, sind es Angriffe, wie muss man das einordnen, das ist der Versuch der Destabilisierung. Also alles, wo man noch nicht sagt, Leute, wir sind im Krieg und jetzt gelten andere Regeln, sondern alles darunter. Gibt's da Beschleunigungen? Und Hodges hat dann gesagt, hier Military Schengen, ich möchte doch bitte, dass ein Militärkonvoi, Militärtransport genauso schnell eine EU-Grenze überqueren kann, wie das eine zivile Spedition kann. Und davon sind wir immer noch ein ganzes Stück entfernt.
Wir waren eben bei kaputtem oder nicht vorhandenem Material, also Ausrüstung. Was wir immer wieder hören ist, ja, ne, die Fregatte ist kaputt, das Flugzeug, der riesige Panzer. Was ist eigentlich mit dem ganzen Kleinkram bei der Bundeswehr? Also die haben ja auch kleinere gepanzerte Fahrzeuge, mit denen man durchaus eher in den Krieg ziehen würde, wenn es Krieg gäbe. Sind die auch alle im Eimer?
Nein, die stehen nicht so im Mittelpunkt. Das sind Fahrzeuge, also wenn man so über Geschütz, also wenn wir über die Gefechtsfahrzeuge reden im klassischen Sinne, das sind Panzer und Schützenpanzer. Da ist das alles recht aufwendig und Beispiel Puma, dieser moderne Schützenpanzer, der ja auch Schlagzeilen gemacht hat, weil er immer wieder gerne ausgefallen ist, dann aber aus Softwaregründen, weil er dann rebootet werden musste und ähnliches, was im Gefecht nicht ganz so spaßig ist. Es ist bei diesen anderen Fahrzeugen vielleicht weniger auffällig, teilweise weil es da auch mehr von gibt, weil man da eher Möglichkeiten hat, was auszugleichen. Aber natürlich, wenn LKW, es gibt ja inzwischen geschützte LKW, wo also die Fahrerkabine gepanzert ist quasi, wenn davon etliche ausfallen, dann wird es genauso ein Problem. Die werden übrigens, da guckt ja keiner drauf, ne? Wenn 1000 neue Lkw bestellt werden, wird das wirklich nicht wahrgenommen. Wenn 12 Panzer bestellt werden, wird es wahrgenommen. Also das ist ein Punkt, wo nachgebessert wird, ob schnell genug oder nicht. Darüber kann man sich auch streiten. Wo aber auch der Bedarf riesig ist, weil auch das eine Lessons learned, wie es so schön heißt, aus der Ukraine. Wenn du die Panzer vorne hast, aber keine LKWs, die Munition dahin bringen, dann nützt es dir auch gerade mal gar nichts. Also man braucht dieses ganze Logistiksystem, diese ganzen Möglichkeiten, die braucht man mindestens genauso, wie man eigentliche Kampffahrzeuge braucht.
Da gibt es ja diesen Spruch, Amateure reden über Waffen, Profis reden über Logistik.
Ne? Amateure machen Strategie,
Profis
kümmern sich um die Logistik.
So, ja, genau.
Ja, das ist in der Tat richtig. Das hat der Ukraine im ersten Jahr des Krieges auf jeden Fall, teilweise auch immer noch, deswegen Vorteile verschafft, weil die russische Logistik sehr stark auf Bahnverbindung angewiesen ist und die dann sehr gezielt Bahnlinien, Bahnknotenpunkte und so weiter angegriffen haben und damit dann einfach Logistik ausgebremst haben. Also das Logistik ist ein Nadelöhr und da gibt es dann auch Berechnungen, die sagen, naja, in Deutschland fehlen vielleicht so ein paar Logistikbataillone mit dem entsprechenden Gerät. Also du brauchst Lastwagen, du brauchst Gabelstapler, du brauchst Kräne und all so ein Zeug, um wirklich den ganzen Nachschub zu organisieren. Das ist in Deutschland deswegen noch ein besonders wichtiger Punkt, weil Deutschland ist seit der Vereinigung und seit dem Ende des Kalten Krieges, seit dem Beitritt osteuropäischer Länder zur NATO kein Frontstaat mehr, aber Deutschland ist die Nachschubdrehscheibe. Wenn amerikanische Truppen zur Verstärkung in den Niederlanden oder Belgien anlanden, wo fahren die durch? Die fahren durch Deutschland.
Wir haben einen Kern mit unserer Bundeswehr, auf dem wir aufbauen können, wenn es denn dann mal nötig wird. Es ist nötig, ist mein Eindruck. Ich vermute, es ist auch dein Eindruck. Schaffen wir es, das überhaupt aufzubauen? Sind wir abwehrbereit? Wie bedingt sind wir abwehrbereit?
So, ja, müsste ich eigentlich fragen. So müsstest du eigentlich sagen. Also, es sind ja ganz viele verschiedene Baustellen und ganz viele verschiedene Stellschrauben, über die wir jetzt die letzten anderthalb Stunden gesprochen haben.
Und es waren noch nicht alle.
Es waren noch nicht alle, aber der Punkt ist einfach, es ist immer auch eine Frage der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Dass die Bundeswehr verkleinert wurde, reduziert wurde, Material abgebaut wurde, war ja immer auch gesellschaftlicher Konsens. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja nicht so, als ob so ein paar verantwortungslose Politiker in der Bundesregierung gesagt hätten, haha,
wir liefern Deutschland aus.
Ja, sowas in der Richtung. Sondern es war immer der gesellschaftliche Konsens zu sagen, okay, wir haben eine andere sicherheitspolitische Situation, wir können es uns leisten, da runterzufahren. Andere Dinge sind wichtiger.
Es war ja sogar eine Zeit lang schick, sagen zu können, ja klar, die Bundeswehr ist nicht mehr so ein Riesending wie früher, aber guck mal, wie schick die angezogen, was für wie hochspezialisiert, präzise, ne.
Ja.
Das hatte ja auch einen gewissen Lifestyle, eine solche Armee zu haben, tatsächlich.
Ja, weiß ich nicht. Es gab ja auch die bösen Begriffe vom bewaffneten technischen Hilfswerk. Ja, muss man ja auch so sehen.
Brunnen bohren, Schulen bauen, ja.
Genau, das war, und Winken, Winning Hearts and Minds und sowas. Diese ganze Wahrnehmung, wollen wir Abschreckung, wir reden jetzt nur über konventionelle Abschreckung, über das Nuklearthema reden wir heute nicht, da können wir nochmal 2 Stunden drüber reden. Aber einfach eine konventionelle Abschreckung zu haben, das setzt sich langsam als Wahrnehmung wieder durch. Ja, wir wollen das und wir brauchen das. Und dafür, es kommt ja noch ein Punkt dazu, der auch gerne übersehen wird, auch langsam sich durchzusetzen beginnt. Es ist ja nicht nur die militärische Seite abgebaut worden. Es ist ja auch das, was man Zivilschutz nennt, früher wie heute.
Der Bunker. Also,
ja, der Bunker ist so das Extrembeispiel. Es gab übrigens nie genügend Bunkerplätze für alle. Naja, also das ist ganz klar. Aber diese ganzen Vorkehrungen, wie ist man denn im Inland, das schöne neue Wort dafür ist, resilient aufgestellt? Und es hat sich ja gezeigt, diese ganze Daseinsvorsorge ist ja an allen Ecken und Enden runtergefahren worden. Und da braucht es noch nicht mal Krieg, da reicht schon die eine oder andere Naturkatastrophe, um zu zeigen, wie diese Gesellschaft insgesamt auf Gefahren von außen nicht eingestellt ist. Mental, aber auch materiell. Also wenn man dann Berichte liest, der Südwestrundfunk hatte das vorige Woche im Ahrtal, wo der Landrat und die ganze zuständige Kreisbehörde es nicht für nötig hielt, mal an irgendwelchen Katastrophenschutzübungen teilzunehmen.
Ja, Sirenen abbauen, solche Sachen.
Sirenen waren irre teuer, also das ging gar nicht mehr. Und die gibt's nur noch da, wo sie für die freiwillige Feuerwehr gebraucht werden, sozusagen. Ja, ist doch
ist richtig, faktisch so.
Ja, ja. Also all diese Dinge zeigen ja, dass diese Gesellschaft insgesamt der Meinung war, Krisen sind nicht unser Problem.
Und wenn, dann haben wir genug Geld, um
sie damit zu bewerfen. So ist es, ne? Und nur das Beispiel, das hat ja dann Corona gezeigt, der Abriss von Lieferketten. Weil natürlich ist just in time und alles verlagert sich auf die Straße viel billiger, aus Unternehmenssicht gesehen, volkswirtschaftlich ein Problem. Natürlich brauchen wir bestimmte Vorkehrungen nicht. Ich meine, wie viel Feuerwehr, wie viel Katastrophenschutz, wie viel THW und so weiter brauchen wir. Es gibt bestimmte Gegenden, wo das alles halbwegs noch ausgelegt ist, zum Beispiel vor allem in Ostdeutschland, in Waldbrandgebieten. Da ist die Feuerwehr dann noch anders orientiert als in manchen anderen Gebieten, weil die einfach sagen, wir müssen jederzeit auf einen Waldbrand vorbereitet sein. So, dann kommen aber diese lustigen Dinge, dass, glaube ich, viele Landräte noch der Einschätzung sind, naja, wenn es ganz schlimm wird und der Deich droht zu brechen, dann kommt die Bundeswehr und schickt ein paar tausend Leute, die beim Sandsäckeschleppen helfen oder mit ihren Hubschraubern kommen. Und dann sagt die Bundeswehr inzwischen, Leute, seid euch klar, erstens sind wir viel weniger. Und wenn es richtig scheppert, dann sind wir nicht da, dann sind wir anderswo. Ja? Also da ist, glaube ich, so eine gesamtgesellschaftliche Katastrophe. Und das hat jetzt nichts mit Krieg herbeireden Warmongering zu tun, sondern auf einem ganz simplen Level. Ich wohne mitten in Berlin und meine Horrorvorstellung ist ein Stromausfall über 72 Stunden.
Da bist du nicht drauf vorbereitet?
Ich schon.
Okay, ja, ja.
Nein,
okay,
aber verstehst du, ja, dann bricht dir nämlich die Anarchie los.
Ach, ich weiß nicht. Meinst du, die Anarchie bricht los? Oder werden wir uns dann wieder umeinander?
Ja, Entschuldigung. Was bedarf 72 Stunden nicht in den Supermarkt gehen, einkaufen können, weil die alle dicht sind? Nicht mehr tanken können, weil die Tankstellen ohne Strom nicht Sprit pumpen können?
Ja, das Problem mit dem Essen kriegt man vielleicht noch gelöst, aber der Rest wird schwierig. Ja.
Also, und die Wahrnehmung hier, alles geht den Bach runter? Also, ich will damit sagen, es ist auch sehr viel mental, aber eben auch faktisch nicht hinterlegt mit, wo ist denn das ganze Material und die ganzen, einfach auch nur die Leute, die es regeln, wenn es wirklich Probleme gibt.
Klar, die Naturkatastrophe, der irgendein technischer Ausfall oder so, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber ja tatsächlich eine, wie ich finde, reale militärische Bedrohung aus dem Ausland, namentlich Russland. Mhm. Der wir irgendwie begegnen müssen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir der begegnen können, dass wir dazu überhaupt in der Lage sind.
Also da kommt jetzt sage ich mal, die offizielle Beruhigung. Wir stehen ja nicht alleine da. Es gibt ja die NATO und die anderen helfen uns. Die anderen sagen natürlich, Moment, ja, ja, die NATO und alle helfen sich gegenseitig. By the way, ihr seid in Europa, in der NATO, der größte Mitspieler. Ihr seid das bevölkerungsreichste Land, ihr habt die größte wirtschaftliche Power. Ihr könnt euch jetzt nicht hinstellen und sagen, die anderen werden uns schon helfen, sondern ihr müsst selber auch was tun. Ja, also man darf nicht unterschätzen, wenn immer gesagt wird, ja, die USA sind in der NATO der größte Gorilla im Raum und alles. Aber wer kommt denn dann danach? Und dann kommen die sogenannten, ja, relativ großen drei, nämlich Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Und alle stehen nicht ganz so gut da. Weil alle mehr oder weniger so verfahren haben in den letzten 20, 30 Jahren.
Wobei Frankreich und Großbritannien wahrscheinlich noch das eine Asset der nuklearen Bewaffnung haben und damit irgendwie so ein bisschen noch ein bisschen stärker oder robuster aussehen wenigstens. Aber die Bundesrepublik mit der Bundeswehr, also.
Ja, also wir wollen ja alle hoffen, es bleibt unterhalb einer nuklearen Schwelle.
Ja, das ist ja immer sowieso, das große Ziel. Da will ich auch gar nicht drüber diskutieren.
Und dann, deswegen reden wir darüber, wie sind wir und wie sind andere konventionell aufgestellt.
Aber den Franzosen konventionell eins auf die Mütze zu geben, da hat man halt größere Hemmungen, als vielleicht der Bundesrepublik eins auf die Mütze zu geben.
Das mag sein. Die sind auch ein bisschen weiter weg.
Das stimmt,
muss man doch auch so sehen. Das ist doch ganz realistisch. Ne?
Wenn ich mir das jetzt nochmal auf die Ukraine versuche zu mappen. Wir sind einer der großen Player, ökonomisch, militärisch, bevölkerungstechnisch hier in Europa. Wir unterstützen die Ukraine, andere unterstützen die Ukraine auch. Aber es gibt so diese eine Diskussion, wir unterstützen die Ukraine gar nicht hinreichend. Jedenfalls nicht so, wie wir sie unterstützen sollten. Sie kriegt von uns nicht, was sie braucht. Gleichzeitig sagt mir aber die Bundesregierung immer, nein, wir machen ja schon total viel. Wir machen mehr als die anderen. Und das sei ausreichend, was wir machen. Ausreichend wofür?
Ja, eben, das ist genau die Frage. Mehr zu machen als die anderen und auch diese Aussage, wir sind der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine nach den USA militärisch. Das ist zwar richtig, aber relativ belanglos, weil die Frage ist ja nicht, wie viel gebt ihr, sondern wie viel braucht die Ukraine und wie viel kriegt sie eigentlich? Und das sieht im Moment wirklich sparsam aus. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Fähigkeiten Deutschlands wie auch der anderen Europäer recht überschaubar sind. Da greift es wieder in das, worüber wir vorher gesprochen haben. Nur um als Beispiel zu sagen, wenn sich der ukrainische Außenminister hinstellt und sagt, wir brauchen Patriot, 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 also Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot. Deutschland hat drei Systeme geliefert. Die Bundeswehr hatte mal 54 Patriot-Flugabwehrsysteme. Jetzt hat sie aktuell 11.
Inklusive der drei, die in der Ukraine
sind? Nee.
Also sind schon runter. Waren 14, okay.
Ja. Ja, wobei andere sagen, es sind ja nur 10, weil da gibt also 10 oder 11, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall, wenn man das mit den einstmals 54 vergleicht, ist das schon ein deutlicher Unterschied.
Das heißt, wir eigentlich müsste die Bundesregierung sagen, wir tun, was wir können, mehr können wir einfach nicht.
Das wäre eigentlich der Punkt. Ne? Die Frage ist natürlich, kann man noch mehr tun? Man kann, glaube ich, aus Beständen der Bundeswehr nicht mehr wirklich viel abgeben, ohne zu sagen, jetzt ist wirklich alles zappenduster. Also Artilleriemunition, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, ja Moment, wir sollten auch noch ein bisschen Artilleriemunition übrig behalten. Wie das ganz konkret aussieht, das wird aus gutem Grund geheim gehalten, aber es nähert sich, glaube ich, schon dieser Grenze, wo man sagt, jetzt wird's aber eng.
Und was eng ist, beziehungsweise zappenduster ist, das ist im Grunde eine Frage der politischen Aushandlung.
Ne? Ja, nicht nur. Es gibt ja die offizielle Aussage, dass es, die ist auch schon über ein Jahr alt, dass es etwa 20 Milliarden Euro kosten dürfte, die Munitionsvorräte, also nur die Munitionsvorräte, nicht etwa Gerät oder neue Panzer oder whatever, die Munitionsvorräte auf den mit der NATO vereinbarten Mindeststandard zu bringen. Da wird also, so gibt es so Berechnungen, rechnen wir mit einer Auseinandersetzung so und so intensiv, so und so viel Kriegstage, so und so viel Kanonen schießen, so und so viel und so weiter. Ob das alles noch haltbar ist vor dem Hintergrund dessen, was man in der Ukraine gesehen hat, ist dann eine ganz andere Frage. Aber selbst um diese NATO-Anforderung zu erfüllen, 20 Milliarden, inzwischen sind ein paar Milliarden davon auf den Weg gebracht worden. Aber es gibt da immer noch, wie heißt es so schön, ein gewisses Delta. Da ist natürlich das Problem, Munition kaufen war über die Jahre nie sexy. So Flugabwehrraketen, also genau genommen sind es ja Lenkflugkörper für Flugabwehrsysteme, das kostet ein Schweinegeld. Ja, also die Hessen, diese Fregatte da im Roten Meer, die hat gleich zu Beginn ihres Einsatzes zwei Standard Missile 2 Lenkflugkörper auf eine Drohne abgeschossen. Der Nachteil oder das Ärgerliche, es war eine amerikanische Drohne, die aber kein Signal ausstrahlte. Sie hat aber nicht getroffen. Das kann man jetzt sagen, war es gut oder schlecht. Das ist wieder im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall waren das so an die 4 Millionen Euro, die da mal ausgehauen wurden.
Das ist üppig.
Ja. Und in diesen Größenordnungen, gerade bei diesen Hightech-Dingern, Lenkflugkörper, Flugabwehr, da reden wir über richtig Geld. Und das war über Jahre natürlich auch nicht so sexy, da Depots zu füllen und nachzubestellen. Läuft jetzt an. Es gibt jetzt ein Vorhaben. Es werden, ich glaube, um die 800 neue Lenkflugkörper für die Europäer bestellt, für Patriot, die dann zum Teil oder zu einem großen Teil auch in Deutschland produziert werden, in einer Lizenzvereinbarung mit dem amerikanischen Hersteller. Aber das läuft jetzt erst an. Und jetzt mal ganz simpel gesagt, um auf eine versöhnliche Note zu enden. Nach 2 Stunden könnte man langsam mal über
die Winkelpause nachdenken. Wir haben doch gar nicht über die Bundeswehr geredet.
Ja, das machen wir die nächsten 2 Stunden. Also, wenn man sich einfach ganz realistisch überlegt, wie sind eigentlich die Chancen, wenn in Deutschland Raketen einschlagen würden, wie jetzt in der Ukraine? Teilweise in Kiew oder in Lviv. Fun Fact, die Entfernung von Lviv nach Berlin ist kürzer als die Entfernung von Lviv zur Ostgrenze der Ukraine im Donbass. Nur so mal, dass man eine Größenordnung hat. Wenn solche Raketen irgendwo in Deutschland einschlügen, was dann? Es ist ja nicht so, als ob hier irgendwelche Luftverteidigungssysteme stünden, die das Ganze dann runterholen würden. Die Ukraine besaß bei Beginn der russischen Aggression im Februar 2022 mehr Luftverteidigungssysteme, als die europäische NATO insgesamt hat. Und das war noch vor der Lieferung, das waren teilweise oder überwiegend alte sowjetische Systeme, aber immerhin waren sie da. In einer Menge, die von der die Europäer nicht im Ansatz ähnliche Mengen haben.
Jetzt würde ich gerne fragen, are we doomed?
Also ich hoffe,
sind wir verloren?
Also das, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
Warum sehe ich nicht quer durch Europa? Ich meine, die Polen, die legen ja enorm vor, zum Beispiel.
Ja, haben sie zumindest gesagt.
Haben sie gesagt.
Mal gucken, ob das sich alles so materialisiert.
Warum erlebe ich nicht ein wachgerütteltes Europa, das sagt, okay, wir haben gepennt 30 Jahre lang, wir stehen jetzt auf, wir nehmen jetzt sehr viel Geld in die Hand, weil es ist nur Geld, ja, lass es uns ausgeben.
Naja, aus europäischer Sicht oder vor allem aus deutscher Sicht, wir nehmen doch schon viel Geld in die Hand. Diese 100 Milliarden sind doch manchem sein ganzes Geld.
Ja, aber das sind halt, also wenn du sagst, dass alleine die Munitionsbestände aufzufüllen 20 Milliarden kostet, das ist 100 Milliarden doch nix.
Kann man so sehen, ja. Aber es gibt Leute, die reden jetzt schon von einer gnadenlosen Aufrüstung des Westens. Deswegen sage ich ja, es ist auch immer sehr stark eine Frage der Sichtweise. Du kannst dir angucken, Greenpeace hat im vergangenen Jahr mehrere Studien veröffentlicht, wo drin steht, die Bundeswehr hat genug, gnadenlose Aufrüstung brauchen wir alles nicht.
Wer hat recht?
Ich finde Greenpeace an der Stelle nicht, so sehr ich sie sonst in ihrem umweltpolitischen Vorgehen schätze.
Wir hatten noch gesondert zu betrachten den Staat im Staate.
Ja, also jetzt muss man eines sehen. Bewaffnete Organe wie die Bundeswehr, aber auch die Polizei haben eine gewisse Anziehungskraft auf, ich sag mal ganz vorsichtig, diejenigen, die auf einen starken Staat und autoritäre Strukturen und so weiter setzen. Das ist ganz logisch. Es wird immer einen gewissen Anteil geben. Ich sehe diesen Staat im Staate die Gefahr nicht. Ich kenne auch genügend Leute in der Bundeswehr, die eben demokratisch orientiert sind. Es gibt immer welche, man kann sehr darüber streiten, ob die Bundeswehr, wie aber auch die Polizei, genügend tut, um diese Leute draußen zu halten oder rauszuwerfen. Die Bundeswehr hat zum Beispiel jetzt, das ist erst ein paar Monate her, die gesetzlichen Vorschriften verschärft, um Extremisten leichter aus dem Dienst entfernen zu können. Da wurde also Soldatengesetz und so weiter angepasst. Jetzt ist es schon so, dass Zeitsoldaten, wir sprachen eingangs drüber, in den ersten 4 Jahren relativ einfach per Verwaltungsakt aus dem Dienst entfernt werden können.
Ah, die können einfach gefeuert werden.
Die können einfach gefeuert werden. Die können dagegen vom Verwaltungsgericht klagen, wie gegen jeden Verwaltungsakt in Deutschland. Und diese Neuregelung, vereinfacht gesagt, sieht solche Möglichkeiten vor, auch bei denen, die länger da sind und selbst bei Berufssoldaten. Und dagegen können die natürlich auch klagen. Aber derzeit ist es so, wenn entsprechende Vorwürfe gegen einen Soldaten oder auch eine Soldatin erhoben werden, dann wird das im Verfahren vom Truppendienstgericht geprüft. Das kann sich alles hinziehen. Und solange bleibt er im Prinzip im Dienst, selbst wenn es ein Strafverfahren gibt. Also es gab Fälle, wo Soldaten als Extremisten auch schon in Untersuchungshaft saßen, wogegen sie das Strafverfahren lief. Sie hatten dann zwar ein Uniformtrageverbot und gekürzte Bezüge, waren aber formal immer noch Soldaten. Das hat sich jetzt etwas geändert. Natürlich war dann der Aufschrei, oh, Gesinnungsjustiz und so weiter. Man muss mal gucken, wie sich das bewährt, wie sich das praktisch auswirkt. Gibt auch regelmäßige Berichte vom militärischen Abschirmdienst über die Zahlen von Rechtsextremisten, Linksextremisten, Islamisten in der Bundeswehr. Was keinen überraschend wird, die Zahl der Linksextremisten ist verschwindend gering. Das ist ja fast schon unterhalb der Nachweisgrenze.
Das ist eigentlich, ich finde, das ist ein Problem. Übrigens.
Das ist zu wenig Linksextremisten.
Ja, das ist zu wenig Linke,
naja,
Linke in die
Armee. Ja, über Linke ist eine andere Frage. Extremisten generell sollten nicht mit der Waffe rumlaufen.
Ja, nu, das ist klar. Aber das ist ja auch ein Problem, was wir auch in den Polizeien sehen.
Sag ich
dass
doch.
Eher die
ja.
autoritären Charaktere dahin laufen und nicht die Gemäßigten,
ja.
die ja dann
ja.
eher nach links tendieren und wo ja. dann. Also ich fände es total gut, wenn ich ein bisschen öfter höre, ah, Linksextremist in der Bundeswehr gefunden, weil dann würde ich sagen, okay, das ist ausgeglichen.
Hm? Naja. Weiß ich nicht, ob es so einfach geht, dass wenn. Ob man es daran messen kann, würde ich nicht. Es gibt natürlich auch innerhalb der Bundeswehr dann sehr viel Streit darüber, ja, wo fängt denn Rechtsextremismus an? Und ich mache mich wieder unbeliebt, wenn die Fallschirmjäger den Kreta-Tag feiern, ist das schon über die Grenze.
Ja. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja, aber...
Ja, so, ne, da gibt's oder das... Es eine Bataillonskommandeurin gab, inzwischen hat sie eine andere Position, die eine Transfrau ist. Das hat einen riesen Zoff, auch Debatte und scheiß Vogue, Streitkräft wird ja nix. Oder man darf selbst schwul sein in der Bundeswehr und all solche Sachen. Da gibt's natürlich immer die den Untergang des Abendlandes und der Streitkräfte sehen. Und der Carlo Masala, den ein oder anderen bekannte Politikprof von der Bundeswehr-Uni in München, mit dem ich auch diesen Podcast mache, der hat den schönen Begriff Woke und wehrhaft geprägt.
Schön, ja.
Was manchen überhaupt nicht gefällt.
Natürlich
nicht. Sagen, große Sauerei, aber er sagt, nee, ich will halt Streitkräfte, die wehrhaft sind, aber durchaus auch woke.
Es ist ja auch kein Gegensatz. Der Staat im Staate, der fängt ja nicht erst da an, wo Einzelne oder Gruppen extremistisch sind, sondern der fängt ja da an, wo eine Struktur sich nicht mehr staatlich kontrollieren lässt oder demokratisch kontrollieren lässt.
Das sehe ich bei der Bundeswehr nicht. Also das verhindert allein schon die Bürokratie.
dazu ist sie da, das muss man ja auch
machen. Dazu ist sie auch da, aber dass also diese Schattenarmee von rechts da aufgebaut wird, dass es solche Versuche immer wieder gibt und so, bestreite ich gar nicht, dass es Leute gibt, die solche feuchten Fantasien haben, bestreite ich auch nicht. Ich sehe das derzeit oder bislang aber nicht als ein strukturelles Problem der Streitkräfte.
Struktur ist ein schönes Wort. Da wollte ich ja auch eigentlich noch mit dir drüber geredet haben. Wir haben viel über Sicherheitspolitik jetzt gesprochen, aber im Grunde fast gar nicht über die Truppe selbst. Du hast jetzt die Wahl. Entweder wir machen weiter und du erklärst mir noch, wie die Bundeswehr funktioniert. Und zwar oder wir machen einen neuen Termin aus.
Du möchtest eine mehrwöchige Seminarreihe draus machen.
Jetzt Ringvorlesung Bundeswehr.
Staffel 1, Folge 25.
Genau.
Nee, dann lass uns mal einen neuen Termin suchen. Wir können das ja einfach fortsetzen. Aber jetzt haben wir etwa 2 Stunden und ich kann doch nicht ewig reden.
Thomas Wiegold, vielen Dank.
Da nicht für.
Ist nicht tot.